Männer, die weinen, ein Podcast von Männer, die weinen, für Männer, die weinen und alle anderen Menschen. Heute am Samstagmorgen, nicht live getaped und unzensiert aus Berlin und Göttingen, schalten wir uns in eure Ohren mit einer ganz besonderen Folge, auf die wir uns sehr freuen, denn wir haben heute mal ein Review-Format an den Start gebracht. Und ja, genauso tatenvoll, wild entschlossen und voller Adrenalin wie unsere Review-Figur heute sitzt mir virtuell hoffentlich wach und fähig gegenüber der Ersatzhauptkommissar Felix Lentke.
Ich habe mir extra ein Schnurrbart stehen lassen für heute.
Oh Gott. Auch das Unterhemd. Auch die Eierkneife, auf die wir wahrscheinlich später noch zu sprechen kommen, unbedingt. Sind vorhanden. Außerdem steht halb ausgetrunkener Whisky vor uns und es riecht nach kaltem Rauch, wie das in unbedingt. Den 80ern so der Fall war. Ja, heute haben wir uns mal vorgenommen, ein weiteres Männlichkeitsidol zu reviewen, und zwar in Form von Horst Schimanski. Letzte Folgen haben wir uns ja damit beschäftigt, was Herbert Grönemeyer in seinem Song Männer alles so lyrisch veranstaltet hat, was er damit gemeint haben könnte, was das in den 80ern für ein Bild der Männlichkeit erzeugt hat und was wir heute noch damit anfangen können. Das war 1984 und ein Jahr später tatsächlich ist dann das veranstaltet worden, was wir heute filmisch reviewen. Da freue ich mich schon drauf. Aber damit wir uns nicht in die jobversessenen Workaholic-Spuren eines Horst Schimanski verlieren, fragen wir uns natürlich noch nach dem Status quo, wie wir das immer nachmachen. Lieber Felix, wie geht es dir denn? Wie war die emotionale Lage deiner letzten Woche? Wie ist es?
Ja, es ist ganz gut. Es ist bei mir halt alles sehr, sehr stressig momentan, weil aus Jobgründen und so weiter und so fort. Ich hänge so ein bisschen in der Luft und dann muss ich mal gucken und ich hoffe, dass es nicht mehr so lange so ist. Aber alles in allem habe ich gerade eine ganz gute Zeit. Das war ein sehr amerikanischer Ausdruck in Deutsch. Aber insgesamt geht es mir ganz gut. Hier und da muss ich dann immer so, hadere ich so ein bisschen mit der wenigen Zeit, die ich dann für Dinge habe, die ich irgendwie hobbymäßig machen will, weil, ich weiß nicht, kennst du das, wenn du halt morgens ein bisschen Zeit brauchst, um aus dem Bett zu kommen, also so auf Betriebstemperatur zu, ich meine, du kannst dir das häufig nicht erlauben, wenn du arbeiten musst, ne, aber ja. Manchmal braucht man halt einfach irgendwie so ein bisschen Zeit, um auf Betriebstemperatur zu kommen, und wenn man dann auf Betriebstemperatur ist, dann ist der Tag aber auch schon so weit fortgeschritten, dass man dann irgendwas zu tun hat, also man hat dann morgens irgendwie so 1-2 Stunden Zeit, wo man was anderes hätte machen können, außer irgendwie Dinge, die man machen muss, dann fällt es schwer, manchmal die zu nutzen, weil Dinge.
Naja. Solange du dir morgens zum Wachwerden nicht direkt erstmal einen Schnaps gönnst oder so.
Nee, nein, das nicht.
Ist das ja alles in Ordnung. Wir kommen später noch darauf zu sprechen.
Ja.
Ja. Aber das hört sich ja insgesamt erstmal ganz, ganz ansprechend an.
Genau. Geweint habe ich, glaube ich. Oh ja, witzig. Fast. Dann war die Szene vorbei. Aber ich habe Mittwoch habe ich ja immer meine Pen and Paper Gruppe, meine eine, wo ich DM bin, also Dungeon Master. Für die Leute, die das nicht kennen, Pen and Paper ist, also man sitzt an einem Tisch, hat so Charakterblätter vor sich und tut so, als wäre man eine Figur in einem anderen Universum. Schlag das ruhig mal nach. Aber die meisten unserer ZuhörerInnen wissen wahrscheinlich, was Dungeons and Dragons ist, ne? So Critical Role und sowas ist ja auch gerade sehr, sehr populär. Und ich mache dann da bei uns den Dungeon Master, und wir hatten eine Szene, wo unser Party Wizard das Grab seiner toten Frau besucht hat, und das habe ich dann beschrieben und auch, wie sie sich so unterhalten, wie früher immer, und nur, dass sie jetzt halt nicht mehr antwortet. Und als ich das so beschrieben habe, habe ich gemerkt, oh Gott, ich werde ja selber richtig traurig hier. Dann hätte ich auch fast geweint, da habe ich dann in meiner Beschreibung aufgehört.
Method Acting.
So ein bisschen Pipi in den Augen hatte.
Ja, warum nicht? Dann war es emotional sehr gut nachvollziehbar.
Ja. Wie war es denn bei dir?
Ist wieder so eine Woche gewesen, wo ich im Nachhinein mich kaum noch an Details erinnere und das erstmal sortieren muss, weil alles so in einem Arbeitseinheitsbrei verläuft. Ich bin auf jeden Fall diese Woche unglaublich ausgeschlafen gewesen. Ich bin jetzt seit 2 Wochen auf einem drastisch reduzierten Koffeinlevel. Ich trinke keinen Kaffee, keinen koffeinhaltigen Kaffee zumindest. Ich will noch Decaf haben. Mehr. Ich trinke unter der Woche auch eigentlich überhaupt kein Koffein. Und das führt tatsächlich dazu, dass ich dramatisch besser schlafe. Das ist unglaublich. Also ich schlafe ohne jegliche Begleitung von Hörspiel oder Podcast ein. Ich komme morgens sehr viel leichter, sehr viel schneller aus dem Bett. Also es gab eine Zeit, da war es anstrengender und dann ist die nach 2-3 Tagen vorbei. Aber ich brauche diesen extern zugeführten Kickstart durch Koffein einfach nicht mehr. Und schlafe auch, wie gesagt, das ist die größte Veränderung, ich schlafe einfach leichter ein. Auch wenn ich mich nicht todmüde ins Bett fallen lasse, ich schlafe wesentlich leichter ein. Und habe auch ansonsten Zucker drastisch reduziert, weil ich einfach die letzten Monate unglaublich ungesund gelebt habe und auch mit Süßigkeiten es einfach maßlos übertrieben habe. Vor allem mit Schokolade. Ich hatte einen riesen Schokoladevorrat, der ist jetzt weg, zum Glück. Ich esse jetzt nur noch den Süßkram, den ich selber produziere, also backe. Dadurch habe ich ein bisschen mehr gebacken, das war auch sehr schön. Und ansonsten emotional hat mich das ganz gut oben gehalten, würde ich behaupten. Also ich hatte eine relativ klare Struktur, habe auch in den richtigen Momenten Rücksicht auf mich genommen. Also ich musste einmal sehr viel länger arbeiten, bin dann nicht zum Orchester gehatzt, sondern habe halt abgesagt, weil ich so war, ja, das bringt mir heute keine Freude, wenn ich mich zu überanstrenge und dann ist der Tag direkt vorbei und beginnt von neuem, ohne dass ich Zeit für mich hatte. Ich habe eine Self-Care-Runde gemacht, indem ich gebadet habe mal wieder. Und dabei ein knallig pinkes Badesalz benutzt habe, woraufhin ich in so einer rosa Brühe saß und so dachte, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Genau, sehr schaubig, sehr rosa, sehr angenehm. Ich roch danach wie so ein Douglas-Shop von innen, auch wenn ich noch nicht häufig in einem drin war. Aber ja, war ganz okay, ganz angenehm. Meine Freundin ein bisschen vermisst, die sehe ich auch dieses Wochenende nicht, sondern erst nächste Woche wieder. Da war ich ab und zu ein bisschen traurig, aber abgesehen davon war ich emotional stabil. Emotional höchst instabil ist die Hauptperson unseres heutigen Reviews, Filmreviews. Wir beide haben uns angeguckt den 1985er Kinofilm Zahn um Zahn. Und wenn man den Titel hört, kommt man vielleicht gar nicht darauf, dass es ein Schimanski-Film ist, aber tatsächlich ist Horst Schimanski ein Tatortkommissar gewesen, der in den 80er Jahren gestartet hat. Seine Location war die Hochburg aller Kriminalität und moralischer Verfallenheit und Finsternis, Duisburg. Und in diesem Duisburg schaltet und waltet dann also dieser harte Hund namens Horst Schimanski, der damals Aufsehen erregte, weil er fluchte im deutschen Tatort. Und zwar das bestialische Wort Scheiße immer wieder verwendete. Und ja, der erlangte sehr schnell Kultstatus, sodass man aufbauend auf seinen Erfolg dann auch Kinofilme produzierte. Und Zahn um Zahn ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, der erste gewesen. Ich weiß nicht, ob es noch einen zweiten gab. Auf jeden Fall war es der erste große Tatort-Kinofilm. Und diesen haben wir ja spontan geguckt, da wir bei der letzten Folge so auch in diesem Zeitfenster einfach hängen geblieben sind und uns dann spontan die Idee kam, Mensch, das könnten wir doch mal machen. Wir hatten eine sehr interessante Zeit dabei, dieses Machwerk zu rezipieren und ja, gehen das jetzt einfach Stück für Stück durch, würde ich sagen, und schauen mal, was uns dabei bezüglich der Männlichkeitsdarstellung, aber auch einfach vielleicht der Zeit so auffällt. Es ist ein bisschen schwierig, den Plot anschaulich darzulegen, denn er ist, gelinde gesagt, sehr dünn und nicht besonders kohärent, möchte ich sagen. Gedreht wurde in Duisburg und in Marseille, aber dazu kommen wir noch. Und natürlich Horst Schimanski gespielt von Götz George, auch ein Kultschauspieler, mittlerweile verstorben. Ein typisches Bild ihrer Zeit, würde ich sagen. Und damit geht der Film auch los, denn es gab begleitend zu diesem Film einen relativ erfolgreichen Song von der Klaus Lage Band. Das sind die mit 1001 Nacht und es hat Zoom gemacht. Ich wusste gleich, dass mir die Band irgendwie bekannt vorkommt, aber ich konnte es im ersten Moment nicht zuordnen. Ja, ja. Die haben den tollen Song geschrieben, Faust auf Faust! Und der spielt am Anfang zu rauchender Ruhrpott-Szenerie. Wir befinden uns also mitten in Duisburg, es raucht und dampft und ist dreckig, so wie der Ruhrpott damals scheinbar aussah. Also hat sich nicht so viel verändert, als ich das letzte Mal da war, sah es relativ ähnlich aus. Ja. Aber ja, es ist eine sehr stereotype Darstellung. Der Song spielt doch erstmal. Es war einfach die Zeit, in der Filme und Serien noch so ein richtig langes Intro hatten, was man ertragen musste, bevor es losgeht. Heutzutage wird das ja eher hinten dran gehängt. Damals war es noch davor. Es geht so richtig toll los, ne? Also Wir hören allerdings direkt im Intro, und da können wir vielleicht mal stehen bleiben, lyrisch, ja, erstens, worüber der Film, also wovon der Film handelt, so ein bisschen. Also es wird angedeutet, dass es eine wichtige Frau im Leben des männlichen Protagonisten gibt. Der wird auch benannt, das ist Tat für Shimmy, also für Schimanski. Und es wird angesprochen, Faust auf Faust, hart ganz hart, alles das kannst du verdauen. Doch gib zu, zart, ganz zart, hat ihre Hand dich umgehauen. Also da wird schon eine Toleranz des Harten gegenüber einer massiven Intoleranz von Zärtlichkeit erwähnt und ein harter Hund in den Vordergrund des Erzählers gestellt. Das ist eigentlich schon ein sehr direkter Teaser auf das, was noch kommen wird, nicht wahr?
Ja, doch, schon. So ist das wohl. Es ist auch, wenn man sich das, dieses Lied wird auch in verschiedenen Varianten im Laufe dieses Films immer wieder angespielt. Entweder also sehr häufig. Das Intro, ja, aber wirklich sehr häufig. Wenn ich dieses Lied nicht noch einmal hören muss, ist es zu früh. Nein, es ist eigentlich ein bisschen ein Banger, das Lied. Also es ist ein bisschen, es ist schwierig. Es ist
auch besser als Tausend und eine Nacht, würde ich behaupten.
Ja,
es ist sehr schlau komponiert. Es ist sogar hier ne, Harmoniewechsel und alles. Also auch lyrisch finde ich es gar nicht schlecht. Ne? Also fast gehaltvoller als der Film, ehrlich gesagt. und Klaus Lage Band sind keine schlechten Musiker. Das waren noch die Zeiten, in der man noch musikalisch was drauf haben musste, um Aufmerksamkeit zu erregen.
Und dann, also regelmäßig wird dieses auch, das Intro von dem Lied immer mal wieder angespielt, ne? Das aber immer nur dann in Szenen, also das ist auch, da ist ganz klar die Dramaturgie verständlich, immer nur dann wird das angespielt in Szenen, in denen eben Schimanski und die eben schon angesprochene Frau zusammen irgendwo auftauchen. Und dann ist
das sozusagen das Pärchenlied, aber da kommen wir noch zu. Auch interessant fand ich den Satz im Intro-Song, auch ein Panzerwagen hat eine weiche Stelle. Und das ist ja also dann nun wirklich sehr direkt angesprochen auf die Art, wie Schimanski funktioniert. Es ist dann auch ein wuchtiges Intro, möchte ich sagen, zu diesem Film. Ja. Wir sehen ganz kurz eine sehr merkwürdig aussehende Bar, einen Typ an der Bar in, ja, nicht ganz einem Trenchcoat, ich würde sagen, einem typischen 80er Jahre weiß-beigen Anorak. Von so weißen Männern eben mit Schnauzer. Genau, Getränke an der Bar, also am Ende sitzt auch nur ein Mensch dort, wir wissen noch nicht ganz, wer das ist. Und dann in der nächsten Szene plötzlich Rockmusik, Motorräder, Hausabriss, habe ich geschrieben. Also wir sehen eine sehr kaputte Straßenlandschaft, die Häuser werden abgerissen und Motorräder brettern durch und wir hören harte Rockmusik, wir sehen Schimanski, derjenige ist, der da an der Bar sitzt. Und wir sehen, dass scheinbar besetzte Häuser geräumt werden wollen und dass eine Motorradgang diese dann anzündet und sich mit einer Polizeiarmee, mit also wirklich Spezialeinheit und diesen Hunderschaften, die immer zu Demos kommen, die auch Glas, hier Plexiglasschilde und so haben, prügelt.
Straßenschlachten.
Straßenschlachten.
Aber so richtig mit Molotow-Cocktail und allem. Also sowas.
Also damit geht es los.
Was es wahrscheinlich drin, aber in Deutschland genau zweimal gab. Jemals. Genau. Aber
also dagegen war der G20 wirklich ein Gruppenkuscheln. Also ja, das war wirklich, als wären die Armeen Mordors in Form von einer der beiden Parteien wirklich gegen die freien Länder der Welt in den Kampf gezogen und sie hätten sich sehr direkt geprügelt. Das hätte damals wahrscheinlich wochenlang die Nachrichten dominiert. Ja. Schimanski interessiert das gar nicht so sehr. Der sitzt da in seiner Bar, ist scheinbar deprimiert und plötzlich stürzt ein Anzugträger rettend von den Straßen schlachtend in diese Bar und schafft es gerade noch so, seinem Angreifer den Arm in der Tür einzuklemmen. Und das ist, wie sich später herausstellt, Schimanskis Partner, Tanner. Ich wusste im ersten Moment nämlich nicht, wer das ist und dachte schon, das wäre vielleicht sogar der Antagonist. Also irgendein Anzugträger, der im Gegensatz zu Schimanski sehr ordentlich aussieht. Das ist Tanner, sein Kumpel. Der holt ihn sozusagen ab. Schimanski verlässt dann auch den Ort des Geschehens, hat also zum Dienstbeginn einen Abstecher in eine Bar gemacht. Sie flüchten sich dann durch die Szenen der Straßenschlachten, kommen irgendwie durch, denn sie müssen eigentlich zu einem Tatort. Dieser Tatort ist also auch in diesen umkämpften Straßen. Und wir sehen eine Leiche eines Mannes mit einem sehr provisorisch aufgemalten Loch im Kopf. Fand ich auch fantastisch. Also durch einen Kopfschuss gestorben. Waffe liegt neben ihm. Und wir haben schon während der Demonstration immer wieder den Spruch gehört, Grasmann, wir zünden dir den Arsch an. Und der Tote ist der Buchhalter eines gewissen Grasmanns. Grasmann ist irgend so ein zwielichtiger Geschäftsmann, der wohl schuld daran ist, dass es so ein Chaos gibt, weil er diese Häuser abreißen will. Das sei an dieser Stelle schon mal skizziert. Auch das kommt im Film nur sehr, ja, dürftig rüber, was genau denn jetzt Grasmann überhaupt für ein Typ ist und was der beruflich macht, ob der irgendwie Bauherr ist oder so. Genau, und dann sind sie jetzt also am Tatort und das ist jetzt eigentlich der Job, der gemacht werden muss. Der Tatort wird untersucht.
Ich bin im Laufe des Films, habe ich mich immer wieder gefragt, ob ich das besser verstehen würde, wenn ich mehr Schimanski-Tatorte geguckt hätte. Und die Antwort ist wahrscheinlich ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Grasmann vorher schon mal wichtig war.
Nein. So, der also ist für den Film erfunden.
Der ist neu, glaube ich. Aber dann, sie machen einen schlechten Job zu etablieren, was sein Deal so ist. Sie wissen, es ist nur, aber das ist schön. Es ist nämlich, was dieser Film sehr, sehr, sehr viel macht, ist sehr, sehr plakativ. Ja? Konstantin und ich, wir sind ja beide auch so Wrestling-Fans. Und als ich den Film geguckt habe und dann auch gerade als der Grasmann dann relativ bald zum ersten Mal auftaucht, dachte ich so, klassischer Heel. So, also der ist einfach, das ist einfach ein Böser. Da kommen wir noch zu.
So,
also sehr plakativ und sehr wenig Tiefgang. Also wird auch nicht genau erklärt, was die Grassmann-Werke denn eigentlich sind oder machen.
Stimmt, die Grassmann-Werke.
So. Die genau, Grassmann-Werke, also das ist so.
Vielleicht, ich habe einfach geschrieben, böser Industrieller.
Ja, so. Genau.
So. Also es sind sehr einfache Feindbilder. Relativ schnell wird auch klar, dass Schimanski hier verwurzelt ist in dieser Gegend, denn er kannte den Toten. Der Tote ist der Buchhalter von diesem Grasmann. Mhm. Und nicht nur der ist tot, sondern auch seine ganze Familie. Denkt man zunächst, zumindest auch zwei tote Kinder sieht man. Einen toten Jungen, ein totes Mädchen, alle mit Schüssen getötet. In der Hand des Jungen noch die Marmeladensemmel. Und Schimanski nimmt das alles relativ stoisch und tiefatmend auf. Ich habe da vorher auch noch nie einen Schimanski gesehen und der redet tatsächlich auch so richtig klischee-mäßig männlich. Also seine normale Stimme ist so ein bisschen rauchig und also er redet dann auch ab und zu anders, also gerade wenn er brüllt, dann klingt es wieder ganz normal, wie eben die Götz-George-Stimme. Aber ein Mann, möchte man sagen, und, auf jeden Fall.
Also, und Schimanski labert einen Stuss die ganze Zeit. Also da frage ich mich, ob sie ihm das wirklich alles ins Drehbuch geschrieben haben oder ob die einfach gesagt haben, hier Götz, erzähl doch mal irgendeinen Schwachsinn, was dir so in den Kopf kommt. Weil ich weiß noch, ich habe das mir nicht genau aufgeschrieben, was er sagt, aber er kommt auch da in diesen Raum rein und sagt so,
Nee, er fängt direkt an, mit dem Toten zu reden.
Ja, und also, dann sagt sein Kollege auch, das ist Alf Krüger, das war der Buchhalter beim Dings. Und dann sagt er so, Familientragödie, das passt gar nicht zu Alfie.
Genau, denn es wird klar, dass Alfie ein Grundschul- oder zumindest Schulfreund von Schimanski war. Also irgendein Mord in Duisburg, Schimanski kennt den Typen, wenn er in seiner Altersklasse ist, auf jeden Fall. Ja. Alfie Krüger, toller Name auch, so wird er später genannt, war nun also der Buchhalter und ist der jetzige Tote. Und Schimanski sinniert direkt darüber, das passt gar nicht zu ihm. Er hat nicht mal...
Es gibt später noch
einen tollen Monolog. Wo er dann quasi aufzählt, warum das alles nicht zusammenpasst, denn
das habe ich mir aber aufgeschrieben, den Wortlaut.
Dann zitiere gerne den Satz, der später im inneren Monolog von Schimanski, der laut ins Off gesprochen wird, also wie ein Gedankengang dargestellt wird, zu dem Fall gesagt wird. Da sagt Schimanski nämlich...
Schimanski sagt, das ist merkwürdig, Alfie, der hat nicht gehurt. Der hat nicht... Moment, wo habe ich es? Der hat nicht gehurt, der hat keine Drogen genommen. Er hat ja nicht mal gesoffen.
Genau, er hat nicht mal gesoffen.
War ein ganz normaler
Typ. Pedant war er auch noch, also ganz akkurat. Und dann, das ist nämlich jetzt auch wichtig, er hat ein Kind vergessen zu töten, denn sie finden unter dem Sofa, man muss sich vorstellen, da steht schon die Spurensicherung. Alles ist abgesperrt. Menschen sind dort und sie haben sich nicht einfallen lassen, unter das Sofa zu gucken. Da ist nämlich noch ein lebendiges Kind. Da ist Alfie Krügers Tochter. Sie hat den Vorfall also überlebt. Ist also die einzig verbliebene Zeugin und sehr empathisch, wie man damals war, krallt sich der Kollege von Schimanski direkt die Kleine, nimmt sie auf den Arm und Schimanski fängt an, sie zu verhören, möchte ich sagen. Also, so, wie heißt denn du? Was ist denn hier passiert? Und natürlich gibt es keine Antwort. Das traumatisierte Kind wird dann ins Krankenhaus gebracht. Immerhin das. Und wir sehen zum ersten Mal die einzig länger sprechende weibliche Person im gesamten Film. Das ist die gute Uli, die hier noch nicht benannt wird. Eine Journalistin kommt hinzu und wird von Schimanski verjagt mit den Worten Scheißpresse. deine Fotos kannst du später machen. Und ja, wird wieder aus dem Tatort geschmissen, die ist scheinbar hinter einer Story her. Das ist die tatsächlich die, die Frau, die später noch relevant wird und besungen wird, auch im Titelsong. Wir sehen sie jetzt zum ersten Mal und es ist mir im Nachhinein aufgefallen, außer ihr gibt es keine Frau in diesem Film, die mehr als 1,5 Sätze sagt. Es ist wirklich eine Männerwelt ohne Gleichen. Es gibt nur wichtige männliche Charaktere. Es gibt keine weiblichen Offiziellen, auch in der Polizei. Es gibt keine weiblichen Freunde, die irgendeine Rolle spielen.
Das ist die einzige Frau
in diesem Film, die mehr als 1,5 Sätze hat.
Ja, ganz ehrlich, die einzige andere Frau in diesem ganzen Film, die eine Sprechrolle hat, ist die Stewardess im Flugzeug.
Ja, diese Flugzeug, genau. Nee, ja. es gibt aber noch die Sekretärin von Grassmann, die dann sagt,
ich konnte nichts tun.
Genau, sie haben keinen Termin. Ansonsten sind Frauen wirklich Statistinnen.
Also zwei weitere Frauen mit Sprechrollen, die jeweils einen beziehungsweise zwei Sätze haben.
Es ist wirklich eine krasse Männerwelt. Das ist mir gar nicht aufgefallen, bis ich mal so hab Revue passieren lassen. Hier sehen wir also diese wichtige Rolle zum ersten Mal. Und wie das so ist, es muss direkt gehandelt werden. Ja, Schimanski ist ein Mann der Tat. Er verlässt den Tatort also nach den ersten Ungereimtheiten wieder. Und es wird klar, da passt was nicht zusammen. Scheinbar hat er seine Familie und sich selbst umgebracht, weil er auch aus diesem Wohngebiet verdrängt werden sollte, weil er entlassen wurde und angeblich Geld unterschlagen hat. Aber Schimanski ist der Einzige, der skeptisch ist, auch wenn alle anderen schon längst ihre Schlüsse aus diesem Fall gezogen haben.
Familientragödie.
Das ist auch dann so bezeichnend. Er setzt sich dann, um schnell zu Grassmann zu kommen, um den also zu befragen, nicht in sein Dienstfahrzeug, sondern zur befreundeten Motorradgang, die da rumgewütet hat, und sagt einmal zu Grassmann und alle fahren los.
Ja.
Mit Schimanski, ohne Helm auf dem Rücksitz, fahren diese Motorradfahrer einfach los, wissend auch sofort, wo Grassmann ist oder lebt.
Chef Schimanski weiß Bescheid. Das ist einfach, vor allem, wenn du dich einfach. Ich meine, ich würde es nicht ausprobieren, aber wenn du dich einfach bei so einer Rocker-Gang hinten auf den Sozius setzt und sagst, so, Grassmann, du kannst mal gucken, was passiert.
Ja, Schimanski kennt die wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich auch Schulfreund oder irgendwie ehemaliger sowas. Krimineller, mit dem er zu tun hatte. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Ja, und sie fahren dann los und es kommt wieder ne, also wieder das Theme dieses Films, und sie fahren zu Grassmann. Da ist er dann auch gut Freund mit der Hundertschaft, die vor der Villa des bösen Industriellen Grassmann Wache hält. Er klatscht die so alle ab und so, na, wie geht's deiner Frau? Und will dann so durch, aber er darf nicht durch, es ist abgesperrt. Der Polizeipräsident hat verboten, dass auch PolizistInnen da durch können, es ist alles abgesperrt. Und ja, er scheint zunächst darauf einzugehen. Und in einer Szene aus dem Zirkus sehen wir dann, wie ein Motorrad angefahren kommt und Schimanski über die Polizeiabsperrung dieser Hundertschaft hinwegfliegt. Mit dem Motorrad fliegt er über die Polizeihundertschaft hinweg. Wie ein Zirkusartist, landet krachend, also hat sich scheinbar irgendeine Harley ausgeliehen, die er dann auch zu Schrott gefahren hat, indem er über die Polizisten drüber gesprungen ist, und macht sich auf eigene Faust auf zur Villa, verschafft sich Zutritt. Auch fantastisch, ja, also ein Mann, der nicht viel für bürokratische Lösungen offen hat, oder übrig hat vielmehr, und sich dann auch mal mit unkonventionellen Methoden Zugang zu dem verschafft, was er gerne erreichen möchte.
Was ich an dieser Stelle schon wieder richtig großartig finde, ist, die Hundertschaft sieht das ja. Es ist ja nicht so, dass die Polizeikette, die da vor dem Haus steht, das nicht mitbekommt, dass er über sie drüber springt.
Sie sieht ihm hinterher.
Sie guckt ihm hinterher und sind so,
was ist das da am Himmel?
Ah, der Horst,
Es läuft ihm auch keiner hinterher, Richard.
Scheißegal.
Es läuft ihm keiner hinterher. Als das dann erstmal passiert ist, waren alle so, ja gut, dann, ne, wir können jetzt ja hier nicht weg, ne, sonst kommen die anderen Rocker auch rein. Und
dann ist der
jetzt halt da.
Ne? Oh, du gibst es war so einfach, Mühe, die ganze das Zeit, zu erklären, der Film nicht.
Dass da niemand von den anderen Rockern das auch so gemacht hat. Ja. Scheinbar gab es ja eine Rampe, von der man sieht auch nicht, wo Schimanski mit diesem Motorrad abhebt. Ob es da irgendwie eine Skateboard-Rampe gab, 80er fängt es ja langsam an mit Skateboard, die er nutzen konnte, um da irgendwie hochzufahren, oder so ein Hügel oder so. Nee, er fliegt einfach plötzlich über die Hundertschaft hinweg mit dem Motorrad. Ja, also dieser Mann der Tat verschafft sich dann also Zutritt zur Villa, kommt da rein.
Und er wird von Grassmann so mit den Worten begrüßt: Wenn Sie zum Zirkus wollen, sind Sie hier falsch.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Auch ein toller Satz. Das ist dann auch direkt Grassmann, der ihn begrüßt. Und Schimanski hält nicht viel von unterschwelligen Fragestellungen, sondern effektiv konfrontiert er ihn direkt mit seiner subjektiven Meinung zu seinem Vorhaben und stellt ihm nicht nur Fragen zu seinem Buchhalter, woraufhin wir erfahren, ja, der soll wohl Geld unterschlagen haben, sondern er sagt auch, reißen ja die ganze Siedlung ab, was denken sie sich denn dabei? Also auch wirklich etwas, was nicht im Sinne seines Dienstes ist, sondern einfach dann so seine Haltung zu diesem Vorhaben ist. Und wir lernen, ja, es soll Arbeitsplätze für die Firma erhalten werden, deshalb hat der Industrielle da also jetzt die Wohnung abgerissen, die scheinbar noch bewohnt sind. Also es ist alles so ein bisschen merkwürdig. Und wir lernen, dass Schimanski aus dieser Siedlung kommt und da aufgewachsen ist. Das heißt, es ist also auch etwas Persönliches. Es ist deshalb also auch diese subjektive Herangehensweise. Es ist seine Heimat, die da gerade abgerissen wird. Viel mehr erfahren wir dann aber auch nicht vom Industriellen. Er lässt Schimanski ja gehen und
Moment, ich finde das nicht wichtig, wie er es tut.
Raus.
Denn er ruft erst beim Polizeipräsidium an und sagt, verbinden Sie mich mit dem Polizeipräsidenten.
Ah ja, stimmt.
Und dachte, der Großindustrielle mit der Direktverbindung zum Polizeipräsidenten. Sehr schön, überhaupt nicht gruselig. Woraufhin Schimanski ist noch so ein altes Wählscheibentelefon, auf den Hörerdings drückt, ja, dass die Verbindung unterbrochen wird.
Ja.
Und er legt auf. Dann ruft er nochmal an. Schimanski legt nochmal auf, reißt das Telefon von dem kleinen Telefontischchen und wirft es durch die Gegend.
Und daraufhin ist Grassmann natürlich sehr
empört.
Empört.
Und genau, Schimanski geht einfach.
Schimanski hat jetzt sein Statement gesetzt, hat scheinbar den Ärger vermieden und verlässt wieder. Das ist auch die Stelle, an der wir dann diesen nachdenklichen Monolog hören über seinen Freund Alfie, der nicht mal gesoffen hat. Er hat nicht gehurt, nicht mal gesoffen. Ja. Und das ist alles ein Zusammenpass. Hier wird klar, Schimanski ist allein in seinem Denken. Und wir sehen ihn dann auch direkt schlafend an einer Bar, an einem Tresen. Und sein Chef ist das, habe ich dann auch nachrecherchiert. Der gute Klops kommt zu ihm und teilt ihm mit, dass er wegen seiner Vorgehensweise gegen Grassmann suspendiert ist. Also Grassmann hat dann scheinbar doch das Telefon aufgehoben oder hatte noch ein Ersatztelefon.
Was?
Mit dem er sich beim Polizeipräsidenten melden konnte. Und Schimanski so, ich habe gar nichts gemacht, aber muss dann nach einigem Hin und Her und Ankeifen seine Dienstwaffe, seinen Ausweis abgeben. Er hat auch so eine Dog-Tags, wie sie im US-Militär ganz beliebt sind, als Dienstmarke, also so ein silbernes Kettchen mit Anhänger dran, den schmeißt er seinem Chef auch hinterher und sein Kollege ist auch so, das hättest du aber nicht machen müssen. Und er beschwert sich dann auch bei seinem Partner, dass er nicht für ihn eingestanden ist, ne? Aber
jetzt kriegst du das Maul auf, sagt er.
Genau. Und ja, also Schimanski ist jetzt ganz allein und auch noch suspendiert, dabei liegt ihm doch dieser Fall so am Herzen. Aber so geht er eben alleine zurück zum Tatort und trifft dort wieder auf die Journalistin, die er am Anfang mit den Worten Scheiß Presse aus dem ursprünglichen Tatort verjagt hat.
Diese ganze Szene. Das
ist Uli. Wir lernen Uli kennen.
Schmerzen. Also ich habe physische Schmerzen gehabt, als ich diese Szene geguckt habe, aus so vielen Gründen.
Die Journalistin ernährt sich ihr relativ plötzlich, woraufhin sie ihn erstmal verprügelt und in einen Sessel drischt.
Ein Glastisch. Er fällt durch den Glastisch.
Ein Glastisch, Tatort. Tatsächlich. Ja, passiert.
Sie klaut auch erstmal ein paar Ordner mit Dingen.
Nee, die klaut sie durchsucht.
Sie möchte gerne einen mitnehmen und er nimmt ihr den wieder aus den Armen später. Aber es ist großartig. Treffen sich so. Anscheinend kommt man da auch einfach hin, ne? Scheißegal.
Ne, die Tür hat sie ja geknackt, ne? Da war ein polizeiliches Siegel dran, das ist kaputt.
Na gut.
Und genau, da hat sie sich Zutritt verschafft und er ist dann einfach durch die offene Tür und ist dann so. Also, das ist Uli. Uli kennt Schimanski irgendwoher. Man weiß es noch nicht. Es wird relativ schnell deutlich, dass er eine Liaison mit ihr hatte oder einfach nur ein sehr aufdringlicher Typ ist. Denn als sie ihn nochmal verprügeln möchte, versucht er sie zu küssen. Das geht allerdings schief. Sie sagt dann, wir wissen doch, wie das endet. Also, es wird also angespielt, dass sie schon mal irgendwie was hatten.
Es geht darum, dass...
Und dann,
genau, also erst wollen sie sich verprügeln, dann sagt Schimanski... Ja, wir wissen doch, wie das endet. Und dann versucht er sie zu küssen, dann sagt sie, ja, wir wissen aber auch, wie das endet. Und dann so, das ist überhaupt nicht problematisch.
Es wird noch viel problematischer im weiteren Verlauf. Aber sie bringt ihn auf die erste Spur. Irgendwas mit den Zahlen deutet darauf hin, dass Marseille eine Rolle spielt, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Er war in Marseille. Alfie,
der Buchhalter, Alfie war in Marseille.
Das Opfer. Und wegen eines Geschäftstermins mit einem gewissen Monsieur Krüger.
Delattre.
Krüger.
Ah, nee, Krüger, auch. Genau. Krüger? Genau.
Krüger.
Doch,
auch.
Krüger ist richtig. Maurice Krüger. Maurice
Krämer. Krämer. Maurice Krämer. Krämer. Entschuldigung. Krüger, Krämer.
Maurice.
Irgendwie so. Krämer. Maurice Krämer.
Genau, also eine erste Spur deutet
nach... Nur französischer nach, Name auch.
Deutet nach... Naja, Maurice, ne? Maurice war damals noch exklusiv französisch. Ja, und dann lässt sie ihn stehen, ne? Verfolgt also ihre eigene Spur. Es ist klar, Schimanski ist nicht der Einzige, der in dem Fall interessiert ist. Und es geht weiter, Schimanski spielt in der nächsten Szene Buhl mit einem alten Typen. Und also es war für mich sehr schwierig, jetzt rauszufinden, wer dieser Typ ist. Letztendlich habe ich das Gefühl gehabt, es war der Vater des Toten. Alfie Krüger,
Wilhelm.
Wilhelm. Ich wollte jetzt Alfie Senior sagen. Ja. Wie heißt denn der Typ nochmal mit Nachnamen?
Krüger.
Ah, da haben wir Krüger, genau. Alfie Krüger Senior. Ja. Krüger Senior ist also mit Schimanski beim Buhl spielen. Sie werfen diese silbernen Kugeln in einer sehr hohen Geschwindigkeit. Wenn ich das in Berlin im Park sehe, dann sind die Leute da mal wesentlich langsamer und entspannter. Genau. Und
wir lernen,
mit dem diskutiert er, das ist der letzte Verwandte des Toten. Ja. Dafür ist er relativ gelassen, hat er schon alles relativ verdaut, ne, und redet darüber, dass er das Kind ja wohl nicht annehmen könne. Und dann sagt Schimanski etwas sehr Interessantes. Er wirft nämlich dem Alten vor, immer noch den alten Legionär zu geben, bloß keine Gefühle zeigen zu wollen, damit er das kleine Kind nicht zu sich nehmen muss. Woraufhin der Alte sagt, soll ich jetzt jammern oder was? Und da spielt also Schimanski auch schon darauf an, dass es also damals auch eine Männlichkeitskultur des harten Hundes und gefühlskalten, ja, Legionärs, Autoritären gibt, die sich jetzt in der Situation eigentlich auch nicht richtig verhalten. Aber
was wir jetzt in der Szene,
er macht es hier zum Vorwurf.
Was wir in der Szene auch lernen, was ein später sehr relevanter Plotpunkt wird, ist, Wilhelm Krüger ist ehemaliger französischer Fremdenlegionär. So. Darauf wird ja da auch angespielt, immer noch den alten Legionär so. Dass das im weiteren Verlauf der Handlung noch wichtig wird, das kann man gerade nur erahnen.
Ich weiß gar nicht, ob das so mit der Fremdenlegion zusammen. Ich habe Legionär eher als Ausdruck verstanden. Es wird zumindest nicht eindeutig.
Aber er ist ja Fremdenlegionär.
Ja, aber woher weiß man das in der Szene? Das ist einfach ein alter Dude, der Legionär genannt
wird. Ja, aber weißt du, was ich glaube? Das muss eine Figur sein, die irgendwie in anderen Schimanski-Filmen auch vorkommt. Denn ganz am Ende erfahren wir überhaupt erst, was Schimanskis und seine Beziehung zueinander ist. Dass Wilhelm Krüger Schimanski als Kind damals Schießen beigebracht hat, zum Beispiel.
Ja, aber er kommt in den wiederkehrenden Nebenfiguren nicht vor.
Faszinierend.
Also, es ist einfach ein relativ schlecht erklärter Plotpunkt. Auf jeden Fall ist es ja der Vater seines Schulfreundes. Ja. Also sie kennen sich. Das ist klar. Schimanski kennt sowieso alle in Duisburg. Oder zumindest so die wichtigen Menschen. Und so ist es also auch bei diesem alten Mann. Ne? Der spricht dann eben mit ihm darüber. Und wir sehen, dass eine verdächtige Figur von draußen auf beide drauf
guckt. Und sie erstaunlich gut hört dafür, dass er ungefähr 50 Meter weg ist und also hinter einem geschlossenen Fenster.
Er hört wirklich den Wortlaut. Und letztendlich redet Schimanski jetzt nochmal mit Grasmann, also hat nicht aus seinen Fehlern gelernt. Er, unter dem Vorwand, sich entschuldigen zu wollen, vermutet er und wirft Grasmann vor, dass der an ausländische Investoren verkaufen wollte und der Buchhalter ihn erpresst habe, aber der sagt natürlich nichts dazu. Und dann wirft ihm Schimanski eine Flasche entgegen und als der Typ sie fängt, wird für Schimanski klar, der Typ hat nicht nur hinterm Schreibtisch gesessen und ist vielleicht, so suggeriert er, zum Mord fähig. Der Typ wirft ihm dann die Flasche zurück und Schimanski lässt sie einfach fallen, um ihn auszulachen. Haha, du hast gerade deinen Boden dreckig gemacht und dann geht er wieder. Ja, also wir sehen, Schimanskis Art ist äußerst konfrontativ. Er hält nicht viel davon, eine neutrale, befragende Position einzunehmen. Im Endeffekt hat er schon sein ganz genaues persönliches Bild von dem Fall und sucht nur noch nach Hinweisen, die dieses bestätigen. Eine sachliche Beweisaufnahme ist ihm fremd. Und auch als nächstes geht er nicht gerade sachlich vor. Er ist nämlich wieder bei der Journalistin zu Hause. Und als die ihm nicht aufmacht, knackt er einfach ihre Tür mit einem Personalausweis oder einer Kreditkarte. Man weiß es
und
nicht.
Und was jetzt passiert, ist auf so vielen Ebenen so problematisch. Nicht nur, dass er sich irgendwie bei einer Frau, mit der er wohl irgendwie mal was hatte, unerlaubt Zutritt zur Wohnung verschafft. Sie steht dann oben auf so einer Galerie und...
Also sie ist da. Ist
da. Das sie will ihm nur nichts
aufmachen. Sie ist da. Der Zuschauer sieht auch sofort, dass sie da ist. Sie reagiert ein wenig genervt. Er klopft ein paar Mal, er wiederholt ihren Namen. Uli, mach nicht auf. Und dann knackt er einfach ihre Tür.
Und dann steht sie oben auf der Galerie und er dreht sich um und er sieht, dass sie
Schöne
da
Wohnung
ist.
Übrigens.
Und sagt, Was soll denn das? Warum machst du mir nicht auf? So, das ist so auch dieser Tonfall, in dem der Schimanski die ganze Zeit mit Leuten spricht. So dieses, hä? Ich bin selber ein bisschen blöd. So, irgendwie. Und dann sagt sie, ich hatte keine Lust, dich zu sehen. Und setzt sich an ihren Schreibtisch. Also, was passiert hier? Es ist einfach so.
Ja, also sie ist das scheinbar gewohnt. Das ist so die einzig logische Erklärung. Sie kennt Schimanski ja. Ja, mein Gott, jetzt ist der halt da. Jetzt muss man ihn irgendwie ertragen. Als sie ihm keine Aufmerksamkeit schenkt, fängt er an, ihre Sachen umzuschmeißen.
Nein, als sie ihm keine Antwort gibt. Er sagt, sag mir doch mal hier mit dem Alfie.
Ja, mein Gott, das ist auch eine Form von keine Aufmerksamkeit geben. Ne? Aber er fängt einfach an zu randalieren und ihre Wohnung ein bisschen kaputt zu machen. Als sie ihn bittet zu gehen, wird in die nächste Szene geschnitten, in der er einfach an ihren Knien gekuschelt sitzt und sie beide trinken Whisky.
Wobei, wichtig ist auch, er schmeißt erstmal ihr Regal um, dann kippt er ihren Arbeitstisch nach oben, dann fällt ihm auf, dass da irgendwas liegt, was er haben will, schnappt sich so ein Stück Papier und sagt, das hättest du aber auch einfacher haben können. Brudi! Was?
Also... Ja, auf jeden Fall, nachdem dieser Zirkus vorbei ist, sitzen sie alle so zusammengekuschelt zusammen und trinken. Vor allem Schimanski trinkt ein Whisky-ähnliches Gebräu und lässt sich durch die Haare streicheln. Ja, also die Frau streicht ihm durch die Haare, sie sind ein wenig zärtlich zueinander. Und spätestens hier dachte ich so, okay, es wird völlig klar, was für eine tragische, armselige Figur dieser Schimanski eigentlich ist. Ja, er ist unfähig, sozial zu interagieren. Er beschränkt sich auf typische Dominanz- und Männlichkeitsgebaren, um Stärke zu simulieren. Das hat in seinem Umfeld aber wenig Erfolg, ne? Er kompensiert seinen mangelnden emotionalen Ausgleich mit Alkohol. Die Frau, die ihm etwas bedeutet, so der hat er scheinbar ein äußerst zerrüttetes und unharmonisches Verhältnis. Er ist also immer noch auch alleinstehend, er hat keine Beziehung zu der. Es wird auch in dieser Szene klar, dass sie verheiratet ist. Und der Job, das Einzige, was er gut kann, von dem ist er gerade suspendiert. Also das ist so erster kleiner Tiefpunkt eigentlich, an dem Schimanski da ankommt. Das ist
hart für Chemie.
Und jetzt drückt er auch bei dieser Frau, die ihm also Zärtlichkeit zukommen lässt, den Kummer über den Tod seines Kindheitsbegleiters aus. Und dass er sich alles das gar nicht erklären kann. Ne? Und dass es also tatsächlich auch irgendwie für ihn emotional war und ihn mitgenommen hat, wird jetzt erst deutlich. Also er hat es quasi bis jetzt verschoben. Und es wird hier im Dialog so ein wenig deutlich. Genau. Sie wirft ihm dann, also es wird dann so ein bisschen unsachlicher, und sie wirft ihm Feigheit vor Frauen vor. Und
ja. Aha.
Ist es das doch? Das ist noch die gleiche Szene. Ja, das ist eine sehr lange Szene. Ja. Genau, sie wirft ihm Feigheit vor Frauen vor. Er sagt nur, nein, ich bin nur vorsichtig. Ich bin
feige.
Und, aber man merkt, dass er sich das selber nicht ganz glaubt. Die Unsicherheit ist ihm anzumerken. Ja. Man könnte ihn wahrscheinlich auch bindungsunfähig nennen. Dann geht sie so mit demonstrativer Anmerkung dessen auch ins Bett. Und als er dann zu ihr ins Bett kommt, ist sie auch schon nackt und wartet auf ihn. Er zieht sich allerdings nur so grob aus und schläft dann auf ihrer Brust ein. Es ist so ein etwas offene
Szene. Er sagt ja auch, rutsch mal ein Stück irgendwie so, als er sich dann zu ihr ins Bett legt, so halb angezogen noch. Und sie sieht sehr genervt aus, auch irgendwie schon, als er ins Schlafzimmer kommt, habe ich auch schon so den Gedanken gehabt, das ist, ihr seid nicht nur auf different pages, so ihr seid in different books, glaube ich gerade.
Also auch, das ist wieder so diese Feigheit, die sie ihm jetzt wahrscheinlich vorwirft, ne? Also er, jetzt zieht er nicht mal durch, in Anführungszeichen, und baggert sie irgendwie noch weiter an, sondern er legt sich jetzt schüchtern mit Kleidung zu ihr ins Bett und schläft wahrscheinlich besoffen einfach ein. Und dann kommt eine Szene für die Ewigkeit.
Großartig.
Denn am nächsten Morgen steht Horst Schimanski auf. Wir sehen eine Szene in der Küche der Wohnung. Ein Typ im Anzug sitzt am Frühstückstisch und frühstückt. Und plötzlich kommt Horst Schimanski in Lederstiefeln und einem weißen Eierkneifer, also einem Slip für Männer, ins Wohnzimmer und sagt, als er diesen Typen sieht, als erstes,
kein Schwanz ist so hart wie das Leben.
Yes. Und stellt sich hinter den Typen. Ich habe diese Szene zweimal zurückgespult, weil ich nicht verstanden habe, was um alles in der Welt da passiert.
Ja, Konzi, kein Schwanz ist so hart wie das Leben.
Also wenn ich morgens Menschen sehe, mit deren Frau ich gerade im Bett lag, sage ich das auch als allererstes. Und jetzt wird's richtig skurril. Dieser Typ ist scheinbar auch bei der Polizei, mit deren Frau er sich da jetzt vergnügt hat oder mit deren Frau er sie kennt. Er kennt ihn und später am Ende des Films ist er auch am Tatort mit dem Partner von Szymanski. Scheinbar kennen die sich.
Ja.
Scheinbar ist dem Typen völlig klar, dass Szymanski was mit seiner Frau hat. Scheinbar sind sie aber immer noch verheiratet und es wird nicht deutlich in diesem Film, was das für eine komische Dreiecksgeschichte ist oder ob die vielleicht auch einfach schon, ja, übereinstimmend getrennt sind und nur noch zusammen leben. Jedenfalls fängt Szymanski dann an, ihm seinen Morgenmantel vom Stuhl zu ziehen. Also der Typ ist ja schon angezogen, aber das ist mein Morgenmantel, beschwert er sich dann noch. Er trinkt ihm seinen Kaffee aus. Und am Ende fragt er ihn auch noch nach Klamotten, die er sich leihen könnte, nachdem er was mit seiner Frau hatte. Und er willigt ein, ne? Denn Szymanski ist dann auch in der nächsten
hat er wieder Szene völlig angekleidet.
So ist es. Hatte Klamotten an. Hat geklappt. Also scheinbar ein Freund.
Merkwürdig. Also
sehr, sehr, sehr merkwürdig. Szymanski nimmt sich einiges raus.
Wir halten auch fest, Szymanski hat nur abgefuckte Sozialkontakte. Da ist nicht eine sinnvolle, gute Freundschaft dabei. Das ist alles merkwürdig und alles mit Drama und irgendwie. Und warum er übrigens nach Klamotten fragt, Uli, die junge Frau, genau, hat ihm die Klamotten geklaut. Denn sie ist immer einen Schritt schneller als er, denn sie ist irgendwie an dieser ganzen Geschichte auch interessiert. Und anstatt dass sie zusammenarbeiten, arbeiten sie gegeneinander, weil
sie sich gegenseitig ärgern, weil auch deutlich gemacht wird, die Frau ist eigentlich schneller,
ja,
aber in den wichtigen Situationen muss Szymanski sie dann eben doch retten. Die Spur führt nach Marseille, das ist ja klar geworden schon, und so begibt sich Szymanski nun auf eigene Faust in einer völlig skurrilen und dummen Art und Weise jetzt auch auf die Suche nach Marseiller Spuren und ist am Flughafen in der nächsten Szene, wo er sich ein Ticket kauft nach Marseille und dann durch die Kontrolle soll. Er hat allerdings eine Pistole dabei und gerade als er die rausnimmt, wird er, also wahrscheinlich dann auch getackelt worden wäre vom Flughafenpersonal, nimmt ihn sein Partner Tanner an den Handschellen und zieht ihn raus, will ihn verhaften, den schlägt er dann aber K.O.
Yes.
Und verschafft sich also irgendwie über den Boden des Flughafens Zutritt zum Flieger, er ist auf jeden Fall plötzlich drin und wieder wird er von einer verdächtigen Person beobachtet. Genau, und wir merken, okay, es ist noch jemand auf dem Weg nach Marseille und Szymanski könnte da Antagonisten begegnen. Im Flugzeug schnappt er sich dann von der Stewardess einen ganzen Haufen, was überhaupt, Bonbons.
Irgendwie so.
So Eisbonbons, ja, woraufhin sie ihm die ganze Tüte gibt, verständnisvoll, okay. Und trinkt natürlich wieder Rotwein in dem Fall. Er spricht dann mit einem weiteren, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ich weiß nämlich nicht, welcher ist, mit einem weiteren, ja, merkwürdigen Menschen, ja, einem Franzosen. Sie reden über Rebläuse, das ist jetzt also der Reblaus-Dude.
Die Reblaus,
und, ja. Genau, nach so ein paar irrelevanten Gesprächen sehen wir, wie die dann, als sie in Marseille ankommen, zusammen im Taxi fahren und er so ein bisschen von dem Typen die Gegend gezeigt bekommt und auch ein paar Witze austauscht. Er wird dann zum Hotel von seinem Kontakt gefahren, nämlich von dem Maurice Krämer,
den wir gehört, genau, haben.
Ja. Krämer, mit dem sich das Mordopfer getroffen hat. Der ist aber jetzt auch schon tot. Und jetzt wird er im Hotel, als er gerade in dieses Zimmer geht, verhaftet und ist jetzt also hauptverdächtig. Also wieder mit Szymanski passieren schlimme Dinge. Er ist schon wieder in Trouble. Und
die französische Polizei steht Szymanski an Machohaftigkeit in nichts nach, muss man dazu,
genau,
sagen.
Genau, das ist jetzt also das was wir sehen jetzt mal, die reinste Männlichkeitskultur. Nicht nur wird Szymanski da absolut brutal verhaftet, also das, ja, ist im Vergleich zum heutigen Tatort wirklich noch jedes Mal eine Prügelei. Er wird auch prügelnd verhört, er wird auch beleidigt, also wirklich physisch wie psychisch absolut niedergemacht. Und aber er hält das aus, er hält das aus. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, er hat so ein ambivalentes Verhältnis zu einem jungen französischen Kollegen, der ein Jojo dabei, ja, hat. Das war scheinbar gerade damals der letzte Schrei. Der prügelt ihn besonders hart. Er sagt dann aber, das sei ein guter Mann. Das ist also ein Qualitätsmerkmal, wenn man als Polizist prügelt und sein Testosteron meint, so
aussehen zu müssen. Der eine französische...
Das ist für ihn ein Qualitätsmerkmal.
Ja, der französische Hauptkommissar sagt, mein Kollege meint, wir sollten sie ihr behalten. Und da meint Schimanski, ja, deutet ja einiges drauf hin.
Also er lässt es wieder drauf ankommen. Im Endeffekt ist es ein einzig ekelhaftes Macho-Gehabe gegenseitig. Und ja, er wird dann freigelassen und darf Marseille aber vorerst nicht verlassen. Wird da schon deutlich, dass er eine Operation der französischen Polizei gesprengt hat, oder wird das erst später deutlich?
Nicht so ganz, aber man ahnt schon, dass die eigentlich so mit ihm nichts zu tun haben wollen. Sie fragen ihn natürlich nach seinem Dienstausweis, weil er sagt, ja, ich bin ja Polizist. Und die sagen, wo ist denn Ihr Dienstausweis? Er sagt, ja, ich vergessen.
Ja,
weil er ist ja suspendiert, passiert. Er hat ja keinen.
In den 80ern ist das noch alles ein bisschen unbürokratischer. Er darf auf jeden Fall wieder gehen und trifft dann wieder auf Uli. Die ist natürlich auch schon längst
im selben Hotel.
Und verfolgt die Spur im selben Hotel, hupsi. Und die sagt ihm dann, ja du, es gibt noch eine andere Kontaktperson mit dem Buchhalter und zu dem fahren sie dann. Der gibt ihnen dann also Auskunft. Und zwar befragen sie ihn, indem sie diese Kontaktperson namens Korte entführen.
Ja.
Sie zerren ihn in, also erstmal fahren sie sein Auto an und beschädigen es, damit er rauskommt aus seinem Haus und sich ihnen stellt. Und dann zerren sie ihn ins Auto und fahren mit ihm weg. Und zwar wollen sie von ihm wissen, mit welchem industriellen Grassmann in Frankreich Kontakt hat. Und um das rauszufinden, hält ihn Schimanski über eine Klippe und schüttelt ihn so lange, bis er Angst bekommt, runterzufallen und ihm Informationen gibt. Sie kriegen also dann die Adresse von dem französischen Industriellen von ihm raus. Und als Schimanski dann wieder zu Uli ins Auto steigen will, fährt die weg, denn sie will die Story zuerst haben vor der Polizei und lässt beide Männer in der Pampa stehen, möchte man sagen.
Was ich so großartig finde an dieser ganzen Szene ist, sie zerren ihn in dieses Auto und dann sagt er, wenn sie mich entführen wollen, geben sie sich keine Mühe, für mich bezahlt keiner Geld. Daraufhin sagt Horst Schimanski, das ist keine Entführung. Ich so, doch.
Doch.
Das ist eine Entführung. Es ist scheißegal, ob du irgendwen erpressen willst damit oder nicht. Das ist eine Entführung, was du da tust. Du solltest das wissen, das ist dein Job. Naja.
Also, es ist auch für Action-Maßstäbe, es ist völlig überzogen. Ne? Schimanski prügelt, Schimanski entführt, Schimanski bricht ein, Schimanski macht, was er will.
Und am Ende
nichts kann ihn hat aufhalten.
Das null Konsequenzen für den Mann, das ist ja das
Beste. Es hat nichts Konsequenzen für ihn.
Weil er Horst Schimanski ist.
Wir kommen noch dazu, was auch sonst noch passiert.
Aber das ist auch schön, dieser Corti, den sie dabei haben, der ist halt im Auto und die werden da beide rausgelassen und dann müssen sie beide laufen. Und für 5 Minuten laufen sie irgendwie gemeinsam. Dann sagt der Franzose, ich gehe keinen Schritt weiter und setzt sich hin.
Ich musste an Herr der Ringe denken, wenn ich jetzt noch einen Schritt gehe.
Er setzt sich einfach hin, so mitten in der französischen Provence und Schimanski läuft einfach weiter. Und das ist das letzte Mal, dass wir diesen Franzosen gesehen haben.
Vielleicht ist der immer noch
For
dort.
For all I know, maybe he died. Vielleicht ist er einfach gestorben, verhungert oder sowas. Weil der ist einfach...
Vielleicht war er alt und schwach, das war ein Bürokrat. Ja, also der ist Schreibtischtäter, der kann nicht so weit laufen. Und
Schimanski...
Und wahrscheinlich ist auch noch warm.
Schimanski läuft in den nächsten Szenen komplett vom... Die sind auf dem Berg oben, ja? Den ganzen Berg runter. In eine komplett andere Vegetation. Also der muss da bestimmt ein paar Kilometer gelaufen sein, also so
10. Es ist auf jeden Fall auch außerhalb von Marseille, wie wir später lernen. Also es ist nicht mehr Landkreis oder irgendwie Umkreis, es ist außerhalb von Marseille. Und vor allem, er findet den Weg zu dieser Adresse. Ja. Also in der nächsten Szene ist er in der Villa, oder an der Villa dieses Industriellen, die er gerade, also deren Informations- und Adresslage er gerade von Corte erpresst hat. Und hat es einfach gefunden. Also Schimanski findet sich ohne irgendwie Kompass oder GPS. Schimanski
ist ein echter Mann, der hat ein GPS im Kopf.
Genau, Schimanski, der männliche Orientierungssinn hat ihn zu seinem Ziel geführt. Er ist an einem sehr herrschaftlichen Gebäude angekommen, klopft an und wer öffnet ihm? Es ist der Reblaus-Dude, mit dem er im Flugzeug nebeneinander gesessen hat.
Das kommentiert Schimanski auch mit den Worten, die Reblaus.
Genau. Er hält ihn für Delattre. Wir lernen, dass Delattre der Industrielle ist, mit dem Grassmann in Frankreich kooperieren. Und genau, das stimmt allerdings nicht. Wir wollen jetzt keine verwirrenden Beschreibungen geben. Und dann kommt der andere shady Typ, der ihn im Flughafen beobachtet hat von oben. Und der knockt ihn von der Seite mit einem Gewehr aus. Und als er dann wieder aufwacht...
Denn es ist eine Tür in der Tür.
Ja, stimmt, genau. Von der Tür wird er ausgenockt, aber er wacht dann wieder auf in der nächsten Szene und er findet sich mit Uli, die ebenfalls ausgenockt wurde, in einem brennenden Schuppen wieder und dann springt er durch eine brennende Wand oder Tür, um sie zu befreien und holt dann Uli und rettet sie beide gerade noch rechtzeitig, bevor es eine sehr schlecht inszenierte Explosion gibt.
Die nächste Szene möchte ich gerne beschreiben.
Es wird klar, es wird klar, man hat also versucht, sie zu entsorgen. Ja. Ihre Ermittlungen haben zu weit geführt, man hat versucht, sie zu entsorgen.
Dann sehen wir Uli und Schimanski auf der Ladefläche eines Pickup-Trucks oder sowas.
In den sie sich scheinbar reingeschlichen haben.
Nobody knows. Es man sind weiß Möbel nicht. Drauf, ein Spiegel, sie sind beide ein bisschen staubig, ein bisschen verraucht, ein bisschen, Uli lehnt mit dem Kopf an einem Spiegel und sie haben so ein bisschen, talken sie miteinander. Und Schimanski ist ein bisschen, ich glaube, Schimanski ist ein bisschen sauer, dass sie ohne ihn losgegangen ist. Und sie ist aber ganz froh, dass er mitgekommen ist, dann doch letztlich. Und dann haben sie Sex auf der Ladefläche von diesem Pickup-Truck.
Einem fahrenden Pickup-Truck.
What the fuck?
Ohne Anschnallgurt.
Also es ist nur implizit, ja, es ist 85, da hat man das explizit nicht gezeigt. Aber,
ja, aber hier, wir sehen Brüste.
Später noch.
Nee, aber hier auch schon. Da auch schon,
oh, ja. Dann ist bei mir, es war, zwischendurch hat mein
Skandalös.
Film immer mal wieder angehalten. Ja, und dann hält dieser Pickup-Truck irgendwo an, die steigen einfach aus. Na, who knows? Und sie sind jetzt wieder in Marseille. Und Schimanski geht erstmal zu dem abgefahrensten Laden, den ich je gesehen habe.
Ja, denn da gibt, also das ist scheinbar ein Mix aus Antiquariat, Bekleidungsgeschäft und illegalen Waffenhandel.
Naja, oder legalem Waffenhandel.
Man könnte meinen, ein Berliner Späti erweitert um die Aspekte von Antiquariat und Kleidungsladen. Aber da kriegt er also neue Anziehsachen, Seide, ein Stahl, was ist das, was er da kriegt?
So ein Kletterhaken, Haken. So ein Enterhaken, Kletterhaken-Ding, ja.
Genau, eine Art Enterhaken und noch diverse andere Haken, eine Brechstange.
Ist auch Comedy-Gold, weil Schimanski spricht natürlich kein Französisch, denn welcher Mann, der etwas auf sich hält, spricht eine andere Sprache, außer die Sprache, die er so von Geburt an gelernt hat. Das heißt, Schimanski steht in dieser Bude drin, spricht mit dem Typen, der natürlich nur Französisch spricht, und sagt so, Uli, was heißt denn Seil? Und sie sagt so, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich spreche kein Französisch. Und er spricht das dann auch noch sehr, 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 sehr deutsch aus irgendwie und ist dann so, einen Haken, den großen.
Grande,
sagt er dann genau, auch. Ja.
Grande. Und auch beim Revolver, ja, Revolver heißt Revolver, bum, bum.
Ja.
Ja, und der Franzose auch sofort so, ah, ja klar, natürlich.
Ah, ein Bum-Bum, also kein Problem.
Scheiß drauf, ob das verdeckte Ermittler sind, ich hole ihm jetzt seinen Revolver. Er kriegt dann einen Revolver, Munition, sie bezahlen mit sehr viel Bargeld und machen sich dann wieder auf den Weg. Und er erfährt dann also auch nun von Uli weitere Details, dass diese Firmen aus Deutschland und Frankreich von Grassmann und von den Latre unter einer Decke stecken, um eben diese Siedlung abzureißen. Das läuft da alles nicht mit rechten Dingen ab und die Stadtväter seien auch involviert und machen sich da alle die Taschen voll, damit diese Siedlung abgerissen werden kann. Und alle profitieren, außer den Leuten, den kleinen Leuten, die eben dort leben. Und das Mordopfer, der Buchhalter, wollte ihr diesbezüglich Beweise liefern, dass das eben nicht mit rechten Dingen zugeht. Also es scheint so, als hätte Schimanski natürlich von Anfang an recht gehabt. Allerdings sehen wir auch, dass die Schlägertypen der reichen Leute nicht weit sind. Und als sie gerade kuschelnd in einem Café sitzen, beugt sich Schimanski zu rüber und sagt so, hau ab, bitte, hau ab. Und dann haut sie ab und er verprügelt alle vier der bösen
einer stirbt.
Handlanger. Einer stirbt sogar, denn Schimanski schmeißt ihn durch ein Fenster. Und das ist dann zu viel des Guten. Hat allerdings auch, als Schimanski daraufhin kurz wegrennt und dann von 1000 Polizisten verhaftet wird, keine Konsequenzen für ihn. Ja, war Notwehr, stammelt Schimanski da vor sich hin und hat auch kein Problem damit, gerade einen Menschen ermordet zu haben. Außerdem wird es jetzt ersichtlich, dass Schimanski durch seine Randale eine verdeckte Operation der französischen Polizei gecrashed hat, wo es darum ging, ehemalige Fremdenlegionäre, die mit Mord und Raub ihr Geld verdienen, zu enttarnen. Es gibt da so ein sehr beeindruckendes Seepferdchen.
Aha, ich war auch so.
Ah. Genau, dass die als geheime Gruppe ausweist. Und den Typen, den er umgebracht hat, der hatte auch so ein Tattoo. Daraufhin wird jetzt also klar, wir haben es mit irgendeiner komischen fremden Legionärstruppe zu tun, die unter einer Decke steckt.
Das war auch, als der französische Kriminalkommissar da gefragt hat, haben Sie dieses Symbol schon mal gesehen? Habe ich kurz gedacht, dass der Schimanski gleich sagt, ja, Schwimmbad. Oder so. Das wäre so ein richtiger Schimanski-Satz gewesen. Aber anscheinend...
Ja, das wäre eher, das wär eher so ein Mick Briskau-Satz gewesen.
Also das war... auf jeden Fall haben die alle so ein Seepferdchen auf dem Arm. Warum auch immer. Also das wird auch nicht erklärt, warum es ein Seepferdchen ist. Es ist nicht irgendwie so von wegen, ja, in der Fremdenlegion sind Seepferdchen sehr wichtig. Also, Alter, also das ist übrigens kein Witz, ne? Französische Fremdenlegion, die gibt's ja heute noch. Das ist... so wie die Leute hier dargestellt werden in diesem Film, das ist noch sehr nett. Also Fremdenlegionäre, das sind alles ziemlich krasse Ficker, bei denen sterben auch mal regelmäßig Leute. Aber das ist halt so, wenn ich mich recht entsinne, dass du da auch einfach hingehen kannst, wenn du irgendwie zumindest war das früher mal so, wenn du irgendwelchen Haftstrafen entgehen wolltest, bist du einfach zur Fremdenlegion gegangen. Das heißt, da war es so eine Gruppe von Knackis, ne? Und die waren dann irgendwie auf irgendwelchen harten Einsätzen und sowas. Also das ist schon kein Verein, mit dem man sich anlegen will eigentlich. Also die Fremdenlegionäre hier, die sind eigentlich alle ganz ein paar alte Männer. Das geht eigentlich.
Ja, auf jeden Fall ist die Fremdenlegion ein Plotpoint, der häufig benutzt wird, auch in Kriminalromanen. Es gibt da zum Beispiel auch was... Ein Roman von Frank Schätzing, wo das letztendlich auch darauf hinausläuft, dass es eine Verschwörung ehemaliger Fremdenlegionäre ist. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie er heißt, aber liest sich ganz nett. Auf jeden Fall ist es auch ein wie so eine Blackbox, wo sich einfach Autoren alles Mögliche reindichten. Hier haben wir es also jetzt auch mit Fremdenlegionären zu tun. Und nachdem diese große Prügelszene vorbei ist, ist er also wieder im Verhör der Polizei. Wir sehen wieder dieses gegenseitige Anmatschen und Aufregen und sich echauffieren und aufspielen. Und letztendlich wird er dann also wieder von unserem Jojo-Polizisten, von dem Franzosen, hinaus eskortiert. Und als er gerade geht und die Polizeistation ein weiteres Mal verlässt, mit so einer letzten Warnung sozusagen, jetzt wo er auch jemanden umgebracht hat, dreht dieser Jojo-Mann um, will wieder seine Wege gehen, aber dann pfeift Schimanski plötzlich die französische Nationalhymne und das kann nicht ungesühnt bleiben. Der Jojo-Mann rennt ihm hinterher und Schimanski haut ihn K.O. und er rollt die Treppe runter. Vielleicht tot, man weiß es nicht.
Er kommt auch auf jeden Fall nie wieder vor.
Eine harte Steintreppe rollt er runter, ja, und Schimanski sagt noch, wirklich guter Mann und geht seiner Wege. Vielleicht hat er ihn berufsunfähig gemacht, verkrüppelt, getötet,
aber
weiß es nicht, es ist egal, es hat keine Konsequenzen.
Wirklich guter Mann.
Er geht seiner Wege. Wirklich guter Mann gewesen,
vielleicht.
Oh, furchtbar. Ja, so geht es dann also weiter und sie, also Uli und Schimanski treffen sich wieder, fahren zu dem, ein weiteres Mal in die Villa des Industriellen in Frankreich. Und brechen ein. Schimanski klettert dazu mit dem Haken, den er bei diesem komischen Laden gekauft hat, aufs Dach und zerrt sich körperlich dominant die Villa empor und macht es dann auch so, dass er nicht die Frau nachkommen lässt, denn das ist sehr viel zu gefährlich, hangelt sich da am Dach entlang. Die Frau benutzt ihr Gehirn und findet einen unauffällig versteckten Geheimgang, durch den sie dann relativ einfach in die Villa kommt und nachdem Schimanski dann also schweißgebadet in der Empfangshalle ankommt, in die er eingebrochen ist, stoßen sie dann wieder aufeinander, Uli und er wirft ihr vor, warum er sich denn so abmühen würde, während sie den einfachen Weg wählt. Tja, man könnte meinen, er ist derjenige, der ihr das Seil nicht zugeworfen hat und ist selber schuld. Aber hier sehen wir wieder, ja, der Mann ist der mit der Brechstange und die Frau, die mit dem Gehirn. Führt aber beides zum Erfolg, scheinbar. Mhm.
Genau, sie finden dann da in der Villa erstmal ein Foto, wo man den vorher schon etablierten alten Mann, mit dem Schimanski Buhl gespielt hat, sieht zu Zeiten seiner Fremdenlegionärszeit und ihm gegenüber steht ein Mann, den man nur von hinten sieht, der ihm einen Orden ansteckt. Gleichzeitig findet die gute Uli einen Vertrag, in dem halt dokumentiert ist, dass die Grassmann-Werke in Duisburg, die sind schon längst an Delattre verkauft und das Werk in Duisburg soll ja auch geschlossen werden. Und dann...
Das heißt, die Menschen verlieren nicht nur ihre Häuser, sondern auch ihre Arbeitsplätze.
Ja, siehst du mal. Und dann wissen sie auch, das muss das Motiv gewesen sein, Alfie Krüger hat das wohl herausgefunden und deswegen... musste der Buchhalter und seine Familie sterben. Beziehungsweise deswegen musste der Buchhalter sterben. Warum die Familie sterben musste, lernen wir später noch, wenn der Täter erzählt, warum. So.
Oh, gut, da habe ich wahrscheinlich nicht ganz aufgepasst. Das habe ich bis zum Schluss nicht ganz verstanden. Für mich war das einfach Kollateralschäden.
Ja, so ein bisschen. Aber die Begründung ist bescheuert. Aber es ist eine Begründung da. Gerade dann, als sie die Villa de Lattre wieder... das ist übrigens auch großartig, weil Schimanski immer der deutsche Hooligan irgendwie im Kopf diesen Namen nicht richtig aussprechen kann. Er sagt immer de Lattre. So, also so möglichst deutsch, ja.
Ja, genau.
Demonstrativ möchte ich das sagen. Und er so, ja, de Lattre. genau. Und dann werden sie von dem von der Reblaus überrascht.
Bevor sie von der Reblaus überrascht werden, also der Typ, dem ein Orden angesteckt wird, das ist sein Bekannter aus Duisburg. Das ist der Buhlmann, so habe ich ihn genannt, mit dem er Buhl gespielt hat, der Vater des Toten.
Wilhelm Krüger.
Ist auch, das Foto nimmt er auch mit, genau. Wilhelm Krüger. Warum man in seiner eigenen Villa ein Bild davon hat, wie man jemand Fremdem von hinten einen Orden anmacht? Keine Ahnung, aber ja.
Schönes Bild.
Ist quasi so, als wenn Felix und ich auf dem Abiball ein Foto gemacht hätten und ich mir das in meine Wohnung hänge, aber man sieht effektiv nur so zu drei Vierteln verdeckten Felix. Und mich, mein Rücken.
Ja, ja, also. Und ich habe das andere Bild. Das wäre das Beste.
Genau, und Felix hat das Bild, wo das dann umgekehrt der Fall ist. Also so ein Schwachsinn. Warum sollte das passieren? Aber ja, gut, vielleicht. Es ist das einzige Bild, was er an seinen teuren Freund erinnert, den er damals den Orden angesteckt hat. Egal, jetzt kommt das, was du gesagt hast.
Dann werden sie von der Reblaus, vom Reblausmann überrascht, der mit einem Gewehr vor allem auf Uli schießt. Allerdings kommt dann Schimanski von hinten, hält ihm eine Pistole nicht an den Kopf, aber bedroht ihn mit seinem Revolver und sagt, schmeiß das Gewehr weg, Reblaus. Und die Reblaus macht das nicht, sondern die Reblaus schlägt Schimanski den Revolver aus der Hand und schießt dann auf eine Entfernung von 1,5 Metern fünfmal an Schimanski vorbei.
Also es wirkte auf mich so, als hätte er absichtlich daneben geschossen, als Schimanski auf dem Boden lag. Aber den ersten Schuss hat Schimanski, dem ist Schimanski ausgewichen, denn er hat sich auf den Boden fallen
Schimanski
lassen.
Denn Schimanski ist nicht nur Schimanski, Schimanski ist auch Neo. Der kann fliegende Kugeln ausweichen.
Kugel
großartig.
So ist es.
Aber seine Arroganz kommt ihn teuer zu stehen, denn Uli, die im Auto hinter ihm sitzt, fährt plötzlich los und ihm komplett in die Hacken, woraufhin der Reblausmann nach hinten auf das Auto rüberfällt und Schimanski, anstatt seinen Revolver aufzuheben oder sowas, nein, er geht auf den Mann mit dem Gewehr los, hält, die rangeln dann ein bisschen und schließlich schafft er es, ihn zu überwältigen und ihn in ein nettes kleines Paket zu verschnüren. Dann ist die nächste Szene, wie man merkt, dass Uli angeschossen wurde und sie hat so eine Wunde und dann sehen wir nochmal Brüste, die man unbedingt sehen musste, weil diese Frau keine Unterwäsche trägt. Das ist so ein bisschen...
Grundsätzlich
das, nicht. Weiß ich nicht. I mean...
Wenn sie will.
Der erste Gedanke, den ich allerdings hatte bei dieser Szene, war so, erinnert ihr euch, liebe HörerInnen, es gibt diese schöne Anekdote mit Carrie Fisher, wo George Lucas angeblich zu ihr gesagt hat, there is no underwear in space. Well, this. There is no underwear in France. Keine Ahnung. Es war vielleicht einfach nur nochmal, damit man so, Boobs. That was that. Dann sitzen die beiden im Auto, unterhalten sich ein bisschen und fahren. Nächste Szene, Einstellung. Wir sehen, wie sie plötzlich in Duisburg an der Kneipe, an der Eckkneipe von Schimmi, um die Ecke kommen. Und da dann aussteigen. Anscheinend sind sie einfach von Marseille durchgefahren nach Duisburg.
Vor allem, das war ja Prä-EU und offene Grenzen und so. Das heißt, sie sind mit lebendigem Typen im Kofferraum einfach so über
das,
die Grenze gekommen.
Das kommt
gekommen
ja dann erst.
Und nach Deutschland gefahren.
Und machen den Kofferraum auf und dann wird klar, oh ja, da ist der Reblausmann.
Der Reblausmann ist lebendig, gefesselt, geknebelt, 8 Stunden im Kofferraum gewesen. Ja, massive Gesundheitsgefährdung. Illegale Ermittlungsmethoden, scheißegal, er trifft seinen Partner wieder und der fragt nur, wie hast du den über die Grenze bekommen? Und Schimanski sagt, habe ich verzeugt.
Erstmal haut ihm sein Partner Tanner eine rein.
Als Rache, er hat ihn ja auch geschlagen.
Und er gibt ihm so eine richtig schöne Backpfeife und Schimanski sagt, ja, in Ordnung. Und Tanner nickt. So wird das unter Männern geklärt.
Das sind nämlich die Männlichkeitsrituale. Ne? Also auch Felix und ich schlagen uns regelmäßig, wenn wir uns sehen, auch eigentlich sofort. Und das ist dann auch in Ordnung. Also, weil wir wissen ja, so machen Männer das. Reden wäre ja anstrengend.
Ja, eben.
Nicht also, wahr?
Ne? Zahn um Zahn, ne? Konstantin. Also, Faust auf Faust. Hart, ganz hart.
Oh Gott. Ja, also auf jeden Fall, nachdem das geklärt ist, ist Schimanski so halb wieder in den Ermittlungen drin, könnte man meinen.
Ja, aber auch nur so immer noch suspendiert.
Aber er ist auf jeden Fall wieder in Deutschland. Genau, sie treffen wieder auf den Bullspieler und haben jetzt also diesen Franzosen dabei, diese Reblaus und das Kind, als sie die Reblaus sieht, den Reblausmann, flüchtet auch sofort, es wird klar, sie erkennt ihn vielleicht also wieder. Und ich dachte bis zu diesem Zeitpunkt, die Reblaus, also der Franzose, wäre Delattre. Das stimmt aber nicht, das ist nur sein Hausverwalter. Der heißt also Pierre Hacker. Und den verhören sie jetzt so ein bisschen. Er gibt aber nur immer so Phrasen von sich. Er hat so ein Dreisatz-Wiederholungs-.
Mein Name ist Pierre Acker. Ich bin geboren am 5. Februar so 1932 in Lausanne in Frankreich. Französischer Staatsbürger. Das ist das, was er immer wieder wiederholt. Zwischendurch auch irgendwie auf Französisch. Glaube ich, spreche kein Parisisch, deswegen weiß ich das nicht.
Also er fängt an, in so einen Verhörmodus operandi zu schalten, wie ein Roboter immer die gleichen Sätze von sich zu geben. Und in der nächsten Szene geht Schimanski relativ skurril mit ihm durch die dunklen Straßen Duisburgs.
Yes.
Was er da wollte, wohin sie gehen, man weiß es nicht. Plötzlich wird dann der Franzose auch erschossen. Ja, von irgendwo. Hat ein sehr unbeeindruckendes Loch im Kopf und ist tot. Und Schimanski flieht. Also es ist relativ skurril. Und
flieht durch die Bude von noch so einem Buddy, den er hat, der überhaupt nicht.
Ja, er hat irgend so einen Buddy, der ist so Mechaniker, Gewächshaus, Anbauer, Krimineller, Waffenticker.
Ein dicker Mann.
Und
Ein dicker Mann mit Glatze, wo im Hintergrund an der Wand übrigens Pornomagazine hängen. Das finde ich.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Wo ich dachte, ja. Dieses da
also ist auch, es. Die verstehen sich auf jeden Fall. Er fragt ihn dann auch, ob er quasi die Tatwaffe verkauft hat an den Buchhalter. Und er sagt, sowas mache ich doch nicht. Also das ist ein Gangster mit Ehre. Und letztendlich trifft sich Schimanski danach wieder mit Wilhelm Krüger, dem Vater des Opfers. Und es wird relativ deutlich, dass Schimanski einfach weiß, dass der den Hacker, die Reblaus, erschossen hat.
Ja, und er sagt dann, es kommt dann aber auch raus, eben, dass sie genau wissen, dass Frédéric Delattre, der Firmenchef, das war der Kommandeur von Krüger damals bei der Fremdenlegion.
In der Fremdenlegion,
und,
genau.
Die kennen sich noch und so. Das ist übrigens ganz interessant. Also es ist heutzutage auch noch so, wenn man bei der Fremdenlegion anfängt, dann bekommt man eine neue Identität. Die erlischt dann, wenn man aus der Fremdenlegion austritt.
Aha.
Das ist, damit man nicht herausfinden kann, dass man Teil der Fremdenlegion war. So einfach. Wenn man aber dann französischer Staatsbürger wird, was man, wenn man in der Fremdenlegion gedient hat und Blut vergossen hat, also du musst mal verwundet worden sein, dann bist du offiziell französischer Staatsbürger. Was zum Fick das ist, frag mich nicht. Das ist einfach, haben die sich irgendwann mal ausgedacht und das gibt's immer noch. Dann ist man französischer Staatsbürger, dann darf man diese Identität behalten, wenn man will. So. Das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt. Daraufhin sagt Schimanski nämlich zu Wilhelm Krüger, sagt, Wilhelm, ich muss jetzt wissen, ich muss wissen, wer Delattre ist. Gib mir die andere Seite von dem Foto. Wo ich so dachte, woher weißt du, dass es eine andere Seite gibt?
Die muss es geben.
Kann nicht sein, dass also nur einen Winkel gibt von dieser Seite.
Krüger hat das Bild andersrum. Ja, also auch Felix und ich machen demnächst Fotos immer aus zwei Perspektiven.
Ja.
Und nehmen dann jeweils nur aber den anderen mit. Ja. Nicht uns selber.
Unbedingt. Naja, auf jeden Fall, sagt Krüger, nein, das kann ich nicht, geht nicht, nein, das geht nicht. Naja, die Polizei.
Das ist gegen den Ehren, den Fremdenlegionen.
Die Polizei sucht wieder nach Schimanski, aber er ist ihnen irgendwie entkommen. Schimanski trifft ein weiteres Mal auf Uli. Uli sagt, sie hat jetzt einen Interviewtermin mit Frédéric Delattre. Das findet Schimanski sehr merkwürdig und sagt, nee, fahr da nicht hin.
Der Typ, der sie versucht hat, bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Ja. Den will sie jetzt interviewen. Ja. Alleine.
Und Schimanski sagt, nee, lass das, fahr da nicht hin, das ist eine Falle. Und sie sagt, ja, und fährt da trotzdem hin. Er fährt ihr hinterher. Und jetzt passiert etwas. Oh, wir haben eine Sache vergessen. Als sie in Paris waren und da in diesem Café saßen, kurz bevor die große Prügelszene passiert ist, sagte sie, ah, Schimanski, je t'aime. Er, der überhaupt kein Französisch kann, sagt, was? Und sie sagt, was sagt sie? Nicht Holzkopf? Irgendwie was anderes. So, was ein bisschen Beleidigendes. Irgendwie sowas.
Stimmt.
Vollidiot, ja. Irgendwie so. Und er so, aha. Und dann fahren sie in den Autos in Duisburg in halsbrecherischer Geschwindigkeit irgendwie zu dieser komischen Gegend.
Auf einer zweispurigen Landstraße, nebeneinander. Ja, also.
Und Schimanski brüllt ihr durchs offene Fenster zu, ich liebe dich. Ja, okay.
Und versucht sie so zum Anhalten natürlich
zu bewegen. Didn't happen. Ne?
Aber sie fährt nur lachend weiter.
Sie kommen gleichzeitig an dem Haus an und steigen aus dem Auto aus. Und sie geht an die Tür und sie klopft. Es macht keiner auf. Und sie klopft nochmal. Und Schimanski meint noch so lachend, Uli, hier, und will ihr noch eine Jacke bringen. Sie zieht an der Tür.
Nee. Er entdeckt, dass sie seine Jacke im Auto hatte. Das ist sein weißer Anorak. Ne? Und durch den zögert er. Durch den rennt er nicht zu ihr. Denn dann löst Uli an der Tür durch ihr Öffnen eine Sprengfalle aus und wird Millionen Meter in die Luft katapultiert, kommt auf und hat eine Platzwunde und Schimanski rennt zu ihr und kniet sich vor sie und tatsächlich stirbt Uli dann vor Schimanskis Augen. Ich finde nicht in seinen Armen, denn er hat
sie sagt, Arm. Sie sagt, es tut alles so weh. Und ich muss dazu sagen, diese Explosion, so wie sie dargestellt wurde, also ich weiß nicht, aus was für Material diese Frau ist, ne? Aber man sieht in einer Position, wie offensichtlich eine Puppe so sehr komisch durchs Bild geflogen kommt bei dieser Explosion. Darauf hätte man verzichten können. Aber man wollte anscheinend diese Szene haben, dass sie so mehr oder weniger in seinen Armen vor seinen Augen stirbt, ja. Dass die Frau nicht einfach kaputt gegangen ist bei dieser Explosion, sondern noch als ganzer Mensch mit irgendwie einer einzigen Kopfwunde aus dem Asphalt lag. Fand ich unfreiwillig komisch. Sie wurde nur
weggeschleudert und ist dann an der Kopfverletzung gestorben. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie tatsächlich stirbt. Ich fand das sehr unerwartet. Und auch Schimanski ist völlig neben sich. Er schreitet weinend durch den Tatort sozusagen. Und tatsächlich, also er weint. Man sieht die Tränen. Er weint um seine Frau, der er gerade noch seine Liebe gestanden hat. Aber dann weichen die Tränen Entschlossenheit. Und wir kommen also mit diesem Tod der Frau ins Finale des Films. Und Schimanski ist jetzt alles egal. Auch der Mann der Toten, der völlig unberührt von der Leiche ist, die seine Frau ist, ist mit seinem Kollegen Tanner von Schimanski am Tatort. Sie gucken Schimanski nur an. Der rennt an ihnen vorbei, steigt in sein Auto und fährt völlig rücksichtslos und viel zu schnell in Richtung seines Ziels, nämlich in Richtung Delatre, und er brettert durch eine schicke Gartenparty, nachdem er schon auf dem Weg mehrere Kollateralschäden so umfährt, brettert er durch die Gartenparty von Grassmann und durchs Buffet und fast auch durch die Leute. Eine Frau stürzt lebensgefährlich irgendwie hintenrum ab und muss gerettet werden. Und dann gibt es also einen Showdown mit Grassmann. Es wird klar, Grassmann und Delatre sind ein und dieselbe Person da in der Fremdenlegion, wie du schon gesagt hast, der Name ja geändert wurde. Und er sieht nämlich am Tatort, wo Uli gestorben ist, sieht er ein Foto, das die andere Seite dieses bescheuerten Rückseitebilds war mit dem Dings, mit dem Buropa, genau. Er sieht den Orden, er sieht er sieht, dass Grassmann der Kommandeur ist, der dem Vater des Opfers die Fremdenlegion-Ehre da verliehen hat. Und damit wird ihm klar, Grassmann und Delatre sind eine und dieselbe Person. Er fährt also zu Grassmann und stellt ihn und wirft ihm auch vor, Grassmann, Delatre, das ist ja eine und dieselbe Person.
Und eine Einstellung, wo dann immer, du siehst, Grassmann macht einen Schritt, Schimi macht einen Schritt.
Es ist wirklich ein James-Bond-Showdown.
Und sie kommen so beide, so Treppen zu so einer, so linke und rechte Treppe zu so einer Empore quasi hoch, ja, im Garten. Er macht einen Schritt. Und dann stehen sie voreinander. Und dann sagt ihm Schimanski auf den Kopf zu, dass er Alfie Krüger umgebracht hat und seine Familie. Und dafür musste Alfie Krüger sterben. Und seine Familie auch. Und dann sagt der Grassmann nur, alte Fremdenlegionsangewohnheit.
Ist schwer rauszukriegen. Ja,
deswegen musste seine Familie sterben, weil er sich das so angewöhnt hat, dass man alle Leute umbringt oder so.
Ja, passiert.
Ja, also, old habits die hard. Das ist mir auch schon mal passiert. Also das
Ups.
Aus Versehen eine ganze Familie umgebracht. Ja.
Und ich persönlich dachte jetzt auch, okay, jetzt kommt nochmal.
Das finde ich wichtig.
Jetzt kommt nochmal 10 Minuten Prügelei. Hm. Jetzt kommt nochmal 10 Minuten Prügelei, so ist es dann aber nicht, aber jetzt red nochmal ins
Auge. Er sagt einen sehr, sehr sexistischen Satz, der aber auch sehr wichtig ist für die Zeit irgendwie. Und zwar sagt er auch, als Jimmy dann sagt, warum denn die Frauen die Kinder? Na, alte Angewohnheit, hä? Außerdem, wer sollte denn für sie sorgen? Nee, wer sollte sie denn ernähren? Und ich so, ja, okay, genau. Ja, der Mann im Haus ist tot.
Auch, wenn Frauen Kombattanten werden, dann sind sie zum Abschuss freigegeben. Dann müssen sie die Konsequenzen tragen, genau. Ach. Wer sollte sie denn ernähren? Also staatliche Fürsorge gab es auch damals schon, so ist es ja noch nicht. Aber dann nimmt man sie gleich mit und
erschießt ja, besser
sie
auf. Ist es.
Ja, und ich, wie gesagt, ich dachte persönlich jetzt, okay, jetzt kommt nochmal 10 Minuten Action-Kampfszene und Szymanski ermordet den. Nein! Der Grasmann wird einfach per Kopfschuss aus dem Nichts erschossen. Wir sehen, dass es wieder zum zweiten Mal der Vater des Toten war, der Vater des Mordopfers, also der Wilhelm Krüger, erschießt aus dem Hintergrund mit seinem Jagdgewehr den Grasmann. Und hätte also Szymanski gar nicht gebraucht. Ne? Wilhelm Krüger wusste sowieso alles, kannte alle Beteiligten, hat alle erschossen. Damit ist der Plot vorbei. Wir sehen, dass Szymanski mit Wilhelm Krüger nochmal am Rhein spazieren geht und den Fall so ein bisschen Revue passieren lässt. Und es wird auch klar, dass Wilhelm ihm damals das Schießen beigebracht hat. Und sie haben irgendeine Leiche im Rhein entsorgt?
Naja, nee, das war
die
Tatwaffe. Den alten Karabiner.
Genau.
Weil der sagte dann, hast du eigentlich noch den alten Karabiner, mit dem du mir damals das Schießen beigebracht hast? Und der Wilhelm sagt, ach, der liegt schon lange hier drin. Dann sagt Szymanski, weil das ist das Schöne am Rhein. Der ist so dreckig, der hebt nichts wieder her. Nibelungenschatz oder einen alten Karabiner. Und dann sind wir fertig. Film vorbei.
Und dann ist der Film einfach vorbei. Wir sehen nicht, was es für Konsequenzen gibt. Es wird niemand verhaftet. Szymanski hat keine Konsequenzen, ist wahrscheinlich wieder im Dienst zurück. Völlig unbefriedigendes Ende, völlig abrupt. Ja. Aber Hauptsache wieder fast. Und es geht wieder von vorne los. Was für ein Schwachsinn.
Also,
was für ein großer Murks. Einfach ein sehr murksiger Film. Nicht gut gealtert. Auch teilweise katastrophale Schauspiel- und Schnitttechnik. Ja. Also wirklich
also grade, ganz gerade auch kleinere Nebendarsteller haben mitunter so eine unterirdische Schauspielleistung an den Tag gelegt.
Aber das war ein großer Kinofilm, ja? Also das war ja nicht eine TV-Produktion, das war eine große Kinofilm. Aber wahrscheinlich alles für die Kosten in Marseille draufgegangen. Ich meine, was wir jetzt auch mehrfach angesprochen haben, ist eben Szymanskis Männlichkeitsdarstellung. Und ich finde es auf der einen Seite natürlich gruselig, was er so dargestellt hat und wie unglaublich toxisch und sexistisch und übergriffig er auch einfach gegenüber allen seinen Menschen gehandelt hat. Ne? Wir sehen das klassische Phänomen des einsamen Wolfes und des Mannes, der kein soziales Umfeld braucht oder auch einfach nicht sozial funktioniert, der keine Manieren hat, der mit dem Kopf durch die Wand geht, buchstäblich oder mit dem Auto durch die Partybuffets vielmehr. Und ja, auch in romantischer Hinsicht ist er einsam und profitiert er sichtlich von Zärtlichkeit. Das ist der einzige Ort, der ihm irgendwie Rückzug bietet, ist der Schoß seiner Geliebten, die dann tragischerweise verstirbt. Das hätte man ja eigentlich auch sehr viel mehr ausbauen können.
Das hat ihn auch nur genau 5 Minuten gestört irgendwie. Und dann
es hat ihn 5 Minuten tangiert. Naja, er ist dann schon auf eine Rampage gegangen und hat den Mörder seiner Frau gestellt. Aber dann war es auch schon wieder vorbei, als er mit dem Vater des Toten da am Rhein spazieren geht. Und ja, letztendlich ist Szymanski also ein klassischer Macho seiner Zeit, der aber sich auch bewusst ist und von seinem Umfeld gesagt bekommt, dass so, wie er drauf ist, es eigentlich nicht geht. Na, also wir sehen, dass die Konsequenzen seines Handelns für ihn gar nicht mal so geil sind. Aber trotzdem wird es so, ich will nicht sagen glorifiziert, aber so dargestellt, als würde er sich schon irgendwie damit durchschlagen können. Das funktioniert dann doch schon irgendwie. Ja. Und er holpert und poltert, ob dieser unglaublich schwierigen Lebensumstände doch noch irgendwie immer über die Ziellinie.
Er sagt auch, und vor allem diese Sprüche, die er raushaut. Ne? Also, was er auch sagt, als sie sich in Marseille treffen, er trifft ja Uli wieder und dann sagt er, ja, dein Mann konnte nicht hier sein, ist mit dem Geweih an der Tür hängen geblieben. So, von wegen gehörnter Ehemann, ne? Weil so, sie ja mit anderen Leuten schläft, ihm zum Beispiel. Und ich finde es ganz spannend, dass er es tatsächlich auch schafft, in dieser Szene dieser Frau, mit der er ja nun ein Verhältnis hat, das vorzuwerfen.
Genau, die Frau hat sich wie ein Neues gesucht, die Frau ist damit also auch schuld, die Initiative geht ja von ihr aus. Ich finde, die Frau ist jetzt nicht irgendwie als doof dargestellt, sondern eben als einfach sehr emanzipiert und eigenwillig, aber gleichzeitig hilft das alles nichts. Also sie ist diesem Hornochsen jetzt trotzdem irgendwie hörig, der Schimanski da ist, sie braucht ihn in Unterstützung, als sie nicht auf ihn hört, am Ende stirbt sie auch, ne? Schimanskis Intuition lag also richtig. Ist ja auch einfach sehr dumm, was sie dann am Ende gemacht hat, das passte nicht zur charakteristisch dargestellten Intelligenz dieser Frau. Also die Frau wird sozusagen als das intelligentere Beiwerk des Mannes dargestellt, das aber alleine doch nicht klarkommt.
Es ist auch...
Ne? Das ist hier schon relativ ersichtlich. Sie braucht ihn dann eben doch, um nicht gekidnappt zu werden, um nichts in der Hütte zu verbrennen, um sich gegen Delatre durchsetzen zu können. Nicht gegen Delatre, sondern hier gegen seinen Reblaus-Goon, den er da am Start hat. Sie muss gerettet werden, auch wenn sie ihn dann einmal rettet, indem sie den Typen umfährt. Ne? Aber sie ist mindestens von ihm abhängig.
Und das ist halt auch wieder so eine typische Geschichte von dieses ewige, furchtbare Ding von was sich liebt, das neckt sich, ja. Von wegen, die können ja, also die sind sich am Beleidigen und sich am über den Mund fahren und versuchen immer irgendwie sich
körperlich werden sie
ja, genau, gängig. Ja, also. Und das ist so dieses ganz schlimme Ding, was irgendwie aber auch Frauen irgendwie in unserer Gesellschaft auch beigebracht wird. So dieses, ja, auch wenn der dich ärgert, dann mag der dich. Nein, wenn er dich ärgert, ist es ein Arschloch. Und irgendwie sind die beide so drauf. Dass die irgendwie sich so denken, ja, wir müssen uns ja gegenseitig irgendwie, weil manchmal habe ich auch das Gefühl, so wie sie das, wie das da gespielt und dargestellt wird, dass Uli eigentlich, ja, also sie mag den Schimanski nicht, aber sie liebt ihn halt doch so. Also es ist so, sie kann nicht ohne ihn.
Sie erträgt es.
Aber irgendwie ist der doch scheiße und es ist so, oh, das ist so ein ganz, ganz problematisches Kacknarrativ, weil es ist ja im Endeffekt furchtbar.
Es ist eine Abhängigkeit eigentlich. Das ist ein Abhängigkeitsverhältnis und das sollte nicht so unbedingt glorifiziert werden. Ja, aber letztendlich ist diese Figur ja nicht konsequent zu Ende dargestellt. Nee. Also was für ein armseliger, einsamer Schlucker das eigentlich wäre, wenn er nicht ja so eine Plottrüstung der Immunität hätte. Er wäre wahrscheinlich ein abgestürzter, sehr kranker, armer, einsamer Mann, wenn man die Rolle Schimanski mal logisch zu Ende denkt.
Er ist auch Alkoholiker.
Gemessen an dem, was er
also
tut.
Also das ist kein Plotpunkt,
quasi,
aber so viel, wie er trinkt und wie immer, was er, weiß ich nicht, er kommt nach Paris, nach Marseille und die erste Frage, die er dem Typen da im Auto stellt, ist, was ist denn das beste Bier hier?
Es wird einfach als gerade noch normaler Bestandteil seiner Persönlichkeit dargestellt. Also er ist noch kein Alkoholiker, aber er trinkt einfach gerne.
Dauernd. Eigentlich.
Und das ist, also eigentlich, wie du sagst, ist er Alkoholiker, so wie die Häufigkeit seines Trinkens ist, aber im Film ist es noch normalisiert.
Es hat für ihn keine negativen Folgen, dass er Alkoholiker ist, irgendwie funktionierender Alkoholiker.
Es ist eine doofe Angewohnheit, ne?
Aber er trinkt eben. Ja. Er ist auch nur einmal wirklich betrunken, obwohl er die ganze Zeit sich irgendwelche Alkoholiker reinstellt. Also, und natürlich in tip-top Shape. Das muss man dazu sagen, als er dann da irgendwie halbnackig da aus dem Schlafzimmer kommt, das ist schon, da war auch Götz George in sehr guter Form, muss ich sagen.
Und vor allem, der war damals schon 49. Ja. Also, holy shit, hat er sich gut gehalten. Der hat sicherlich nicht jeden Tag gesoffen, wie er für die Rolle aussah. Gut gemacht von ihm. Gut von ihm. Aber insgesamt einfach ein sehr zweifelhafter Charakter. Ein Macho, genau der witzigerweise, finde ich, auch in Männer, wenn man so alles zusammennimmt, von Herbert Grönemeyer beschrieben wird als Stereotyp. Ja. Also viele dieser Sätze, die wir jetzt bei Herbert Grönemeyers Männer gehört haben, lassen sich auf Schimanski 1a anwenden.
Ich mir auch gedacht.
Und ich glaube, es ist ganz gut, dass dieser Stereotyp des harten Hundes zumindest in den Facetten, wie wir sie hier dargestellt bekommen haben, mittlerweile auch ein bisschen überholt und überwunden ist.
Also was ich ganz, da muss ich jetzt auch sagen, also dieser Film ist nicht gut. Er ist, der Plot ist an den Haaren herbeigezogen, die schauspielerische Leistung ist streckenweise dürftig, jetzt nicht unbedingt von Götz George, das ist schon irgendwie okay, was er da macht, es ist merkwürdig, es ist konstruiert, es ist over the top, ganz viel drüber. Es ist effektiv der geistige Vorläufer dieser Till Schweiger-Tatort-Filme, die ich nicht gesehen habe, aber von denen ich nur weiß, wo Schweiger total dann gesagt hat, so als das auch Kinofilme waren, wo er meinte, nee, ich finde das eine gute Sache. Ich meine, das ist so, wenn in den ersten 20 Minuten 4 Leute sterben, das ist so Action. Ne? Wo ich mir so denke, ja, voll. Also es ist halt, es ist
Es steht aber eigentlich auch in der Tradition von so einem deutschen James Bond, möchte man fast sagen. Nur eben nicht dieses Aalglatte, sondern als Vertreter der kleinen Leute. Ja. Also Schimanski selber kommt ja auch aus einem Arbeiterviertel. Er ist ohne Vater aufgewachsen, erfahren wir später. Er kann mit den kleinen Leuten, auch mit Kriminellen, ja sehr gut. Er ist da super vernetzt. Sein Barkeeper ist beispielsweise auch Gastarbeiter, ehemaliger oder ja, einfach also Türke, also eingewanderter Türke. Und das wird immer wieder wohl auch in den Tatorten dargestellt. Schimanski kann mit den sogenannten Gastarbeitern total gut und ist deren Freund. Es wird also auch hier versucht, ihn so ein bisschen auf kultureller Ebene positiv darzustellen und ihn sozusagen als Kämpfer für den kleinen Mann darzustellen, der sich gegen die Obrigkeiten, gegen die aalglatten Bürokraten durchsetzt. Das ist das, was in Deutschland dann so das James-Bond-Gegenstück ist, das, was eben nahbar und glorifizierbar ist. Ne? Ja. Also nicht das coole, smoothe, sondern das ruppige, raue. Und das, was Ecken und Kanten hat sozusagen. Er ist so ein bisschen der Stone Cold Steve Austin, der Tatortkommissare. Nur, dass Stone Cold doch in vielerlei Hinsicht eben nicht so fragwürdigen Umgang gepflegt hat, so in seinem Verhalten gegenüber den Frauengeschichten, die im Programm der WWF gezeigt wurden. Da ist Schimanski ihm einiges voraus. Ja, aber es wird immer wieder versucht, ihn in anderen Hinsichten eben positiv darzustellen als Ausgleich. Er ist ein guter Ermittler, er kann mit den Ausländern ganz gut und ist kein fremden Feind oder so. Er setzt sich für die kleinen Leute ein. Es wird also quasi versucht, ihn auf der anderen Seite der Waagschale genug Ausgleich zu geben, dass es insgesamt ein entschuldbarer Charakter ist. Und das gelingt hier, finde ich, aber aus heutiger Sicht eben überhaupt
nicht. Also was du halt machen kannst, ist, du kannst dir diesen Film angucken, das ist auch so das Ding, also wenn man wirklich überhaupt gar nichts anderes zu tun hat, man denkt sich so, boah, was mache ich jetzt mit den nächsten anderthalb Stunden? Dann kann man sich diesen Film mal anschauen, aber man darf ihn nicht ernst nehmen. Wenn man das ganze Ding halt eher irgendwie als Komödie betrachtet, die es, glaube ich, seinerzeit absolut nicht hätte sein sollen, dann kann man sich über die Absurditäten dieses Films ganz großartig lustig machen. Ich möchte Horst Schimanski seinen Kultstatus überhaupt nicht absprechen. Den soll er ja haben. Nur darf man nicht dahin gehen und darf sich diesen Charakter anschauen und sich denken, ja, das ist doch jemand, nach dem ich mein Leben, aber ich meine, das macht heute, glaube ich, auch niemand mehr.
Nee, also es ist einfach mit einer kritischen Brille zu betrachten. Ne? Und wenn man die aufhat, dann kann man das auch als Trash auf jeden Fall genießen. Genau, und damit kommen wir zum Ende dieser sehr langen Review, dieses, auch sich sehr lang anfühlenden Films, muss ich sagen. Also, wie soll man das auch kürzen? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hatten auf jeden Fall unsere Freude bei diesem Pop-Culture-Review, was wir heute mal gemacht haben. Und suchen uns auch für die nächste Folge wieder irgendwas Spannendes, Unterhaltsames raus. Jetzt brauchen wir erstmal eine Horst-Schimanski-Pause und versuchen unser Toxizitätslevel für heute so gering wie möglich zu halten und nicht mit dem Auto durch Buffets zu fahren. Ich persönlich bin auch seit Jahren nicht mehr ins Auto gestiegen. Ich kann höchstens mit dem Fahrrad drüber fallen. Von daher hat sich das auch schon erledigt. Genau, und ansonsten wünschen wir euch eine angenehme Restwoche. Hoffen, ihr habt durchgehalten bis zum Schluss und sagen ciao, ciao. Und
adios. Bis bald.